Letzte Woche noch Tourbus Lifestyle und Sonja verwöhnt, diese Woche schon wieder auf dem Boden der Privatier-Tatsachen. Nach Pauls Nebenjob im Peloton der Deutschlandtour geht es jetzt weiter in die heiße Phase der Gravel-Saison. Wir tauschen die TV-Live-Übertragung wieder gegen Insta-Stories und die Fans an der Strecke gegen gelangweilte Freundinnen, die ihre Partner supporten dürfen. Zusammen werfen wir einen Blick auf die kommende Gravel-EM, wie groß die Schnittmenge zwischen Gravel und Road-Zirkus ist und ein bisschen Technik am Ende auch noch. Der Besenwagen Gravel rollt geschmeidig auf Schwalbereifen und mein Name ist Paul Voss.
Und meiner Simon Press. Wie ist es? Was machen die Beine?
Was machen die Stäbsche? Also die waren schon mal frischer. Aber ich bin jetzt auch nicht so kaputt, wie ich es vielleicht erwartet hätte. Also solides Mittelmaß, würde ich sagen. Also Ruheherzfrequenz war heute schon wieder unten. Und Erholung auf dem Wub war auch sehr, sehr gut sogar. Und HRV irgendwie über 160, 165. Also bin solide rausgekommen aus der ganzen Sache.
Kleiner Flex hier am Rande. Es ist irgendwie so schlimm, wenn man, also ich meine, jeder weiß, dass man sich auf HRV eigentlich nichts einbilden darf, weil die so individuell ist, aber man strebt trotzdem immer danach, so eine schön hohe zu haben. Und es fühlt sich so gut an, wenn die so
ist. Es ist schon individuell, aber eine hohe ist, also schon auch wichtig für einen Profisportler.
Absolut, genau.
Also die heißt nicht, dass man automatisch schnell Rad fährt, aber die ist schon von Relevanz, wenn man zumindest mal vorhat, schnell Rad zu fahren.
Ja. Hast du einen Unterschied gemerkt, wie im Eimer du warst? Es hat ja auch zwischendurch mal richtig geschüttet, also fast so ein bisschen wie heute bei der Vuelta, nicht ganz so schlimm. Mir taten zuerst die ganzen Fahrer bei der Deutschlandtour leid, dass sie im verregneten Deutschland fahren müssen. Jetzt denke ich mir, okay, bei der Vuelta sieht es noch schlimmer aus. Was macht das so mit dem Körper, wenn du so lange im Regen fährst? Ist ja doch schon frisch dann auch, ne? Vielleicht.
Ja, also die dritte Etappe war schon, das hast du gemerkt, dass den ganzen Tag, also erstmal war sie schwer und dann irgendwie auch so geil am Start wurde gesagt, für uns zu sprechen, hat er, es soll nicht wirklich regnen, also trocken bleiben und auch kaum Wind sein. Es war dann beides. Es war Wind und hat viel geregnet. Und war zwischenzeitlich schon kalt, aber umso motivierter war man, schnell zu fahren. Und das wurde es auch getan. Aber ich meine, vielleicht können wir gleich noch mehr drauf eingehen. Wie geht's dir? Wie ist die Lage bei dir?
Sehr gut. Ich habe es gerade schon kurz zu dir gesagt im Vorgespräch, mir geht es überraschend gut. Wir haben gestern das, was ich in der letzten Folge empfohlen habe, nicht zu tun, nämlich ein Group Ride zu sprengen als Rennvorbereitung, haben wir gestern gemacht mit ein paar Jungs aus Düsseldorf, sind wir mal nach Köln runtergefahren, von da aus dann in die Eifel. Und sind da ganz ordentlich schnell gefahren für so ein Group Ride. Und ich dachte eigentlich, weil das waren dann auch insgesamt fast 200 Kilometer mit irgendwie 34, 35 km/h im Schnitt. Und ich dachte, das würde mir heute mehr in den Knochen stecken, als es eigentlich tut. Und nachdem ich das dann gut verkraftet habe, habe ich dann gestern Abend noch ganz spontan entschieden, mich für Hufverlies anzumelden, weil ich das davon noch so ein bisschen abhängig gemacht habe, wie ich mich danach fühle.
Formtest.
Und genau. Genau, echt so eine Generalprobe. Und dann dachte ich mir, ja, komm, ich muss ja immer an dieses Zitat von Jens Vogt denken mit the giving and receiving end of pain. Und ich finde immer, solange man mehr am giving end of pain ist, dann dachte ich mir, dann kann man sich auch mal für die EM anmelden. Beziehungsweise für mich ist es ja keine EM, sondern einfach nur normales.
Wie für dich ist keine EM? Aber,
ja, weil ich nicht qualifiziert bin.
Achso, okay, warte mal ganz kurz. Das heißt, aber okay, kann man, wenn die EM-Titel nur in der Elite ausgefahren oder was? In Altersklassen nicht?
Du kannst bei dem Rennen mitfahren ohne Anrecht auf den EM-Titel. Also wenn ich jetzt da hinfahren würde am Sonntag und
gewinne,
Erster in meiner Altersklasse werde, genau, dann kann ich mich nicht Europameister nennen, weil ich mich nicht qualifiziert habe vorher. Aber ich kann das Rennen fahren.
Das ist ja strange.
Und ich glaube, das ist auch ein Riesenfehler, den die gemacht haben, das nicht klar zu kommunizieren. Deswegen kann ich mir oder stelle ich mir vor, dass die gar nicht mal so viele Starter haben werden, außerhalb von denjenigen, die sich wirklich qualifiziert haben.
Ja, ich finde es auch einigermaßen verwirrend, um ehrlich zu sein.
Es ist auch super verwirrend. Ich habe auch echt deswegen super lange gar nicht mit diesem Rennen gerechnet. Aber habe es mir dann nochmal en detail durchgelesen. Und es ist tatsächlich so. Also da kann jeder Mann, jede Frau an den Start gehen und einfach ein Gravel-Rennen bestreiten. Und man ist dann halt einfach außerhalb der Wertung.
Das höre ich jetzt auch gerade zum ersten Mal. Das finde ich wirklich einigermaßen merkwürdig. Weil ich dachte, das ist ja dieses ganze Ding, was sie ja versucht haben zu machen, dass die Leute pushen, in diesem UCI-Rennen teilzunehmen, um sich für die EM zu qualifizieren. Das kannst du aber trotzdem auch nicht bei dem Rennen teilnehmen. Ohne, natürlich, du wirst dich bei der EM gewertet, aber ist es dann UCI-Qualifier für dich?
Also das ist jetzt auch noch.
Aber ist es ja auch gleichzeitig ein UCI-Qualifier für die WM dann ja quasi? Ja, okay. Das sind jetzt gerade Fragen über Fragen. Die können wir vielleicht im Laufe dieser Aufnahme noch rausfinden, weil wir sprechen da später noch mal ein bisschen intensiver über die EM. Werden Dinge dann klarer für uns bis dahin.
Ja, genau. Eine Sache, bevor wir es noch vergessen, wir hatten eingangs schon drüber gesprochen, oder das war das Erste, worüber wir heute gesprochen haben, dass du ein paar Etappen bei Regen fahren durftest und dir dadurch den Hard as Nails Award in der Deutschlandtour gesichert hast.
Ich glaube nicht deswegen.
Hat dazu beigetragen. Aber ich glaube, da können wir wahrscheinlich auch mal unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen danken. Weil du hast ja das Community Voting da gewonnen, ne? Schon ganz geil.
Genau. Also alle, danke an alle, die da irgendwie.
Ich sehe das Trikot gar nicht im Hintergrund. Ich hätte jetzt erwartet, dass es schön eingerahmt da an der Wand
hängt. Ich habe immer so ein paar andere Trikots auch irgendwie mal überziehen dürfen. Die würde ich ein bisschen höher hängen quasi als das. Deswegen hängt das jetzt noch nicht. Und die anderen hängen auch nicht, deswegen. Aber nee, hab mich gefreut. Ich hatte das schon wieder ganz vergessen in der Etappe. Auf einmal kriegst du ein Trikot in die Hand gedrückt und sag, ich soll mich vor so eine Wand stellen und was in die Kamera sagen. aber war ganz cool. Aber so generell muss man sagen, Alter, die Stimmung war so krass. Also die jetzigen Rap-Profis, ich glaube, die wissen gar nicht, oder auch gerade die Deutschen, wie gut sie es eigentlich haben. Weil den Support, also es wird ja früher keinen Support hatten, also keine Unterstützung. Das hatten wir früher so nicht, Alter. Das ist krass, wie viele Leute da sind, wie viele Leute auch die verschiedenen Namen nennen und sich, also auch invested sind, Schilder machen, irgendwie gute Laune mitbringen, auch im Regen. Das ist schon krass. Das war jetzt zu der Zeit, wo ich Profi geworden bin, war das nicht so. Das war also dieser Dip, ne? So gerade nach der ganzen Doping-Sache, die wir hatten, wo das ja alles so ein bisschen niemand wollte so richtig was mit Radsport zu tun haben. Und ja, Alter, das war geil. Also es war wirklich, hat unglaublich viel Spaß gemacht. Auch danke an alle, die jetzt irgendwie zuhören und da waren und irgendwie angefeuert haben oder auch zu Hause zugeschaut. Es war wirklich ein unglaublich geiles Gefühl und hätte auch nicht gedacht, dass mich das so flasht. Ja, war mega cool. Von daher ist, Radsport Deutschland ist da, merkt man schon. Merkt das Interesse von den Leuten.
Voll.
Und auch unglaublich junges Publikum. Also es ist Wahnsinn.
Ja.
Also wirklich. Und ist geil. Einfach geil.
Ja, ich fand es ein bisschen schade, dass die Live-Übertragung zum Teil so spät startete erst. So hat man es quasi, wenn man nicht an der Strecke war, zum Teil nicht so mitbekommen. Ich hätte super gerne die Etappe, wo es über den Kalm mitging, nochmal gesehen, weil ich glaube, da war wahrscheinlich mit am meisten los. Ich kann mich aber auch noch dran erinnern, ich glaube, es war die Etappe Freitag oder Samstag, hatte ich einfach nur in die Gruppe mit meinen Radfreunden halt einfach so Screenshots aus dem Stream reingeschickt, so von wegen, ey, wie geil ist es eigentlich bitte? Das könnte halt auch irgendwie eine, vielleicht nicht Königsetappe bei der Tour sein, aber halt so ein kleiner Anstieg irgendwo bei der Tour, der halt irgendwie gefeiert wird. Die Fans standen richtig Spalier und standen auf der Strecke und sind komplett ausgerastet. Also macht schon richtig Bock. Und da habe ich mich auch gefragt, auch so mit dem ganzen Drumherum rund um die Deutschland-Tour, dass man schon den Eindruck hat, dass sie ein bisschen höher hinaus noch wollen. Ne? Also dass sie nicht da bleiben wollen, wo sie jetzt gerade sind. Ich finde, irgendwie spürt man da so ein bisschen Commitment, das Ganze noch ein bisschen größer zu machen.
Ja, müssen sie auch. Ne? Also bis jetzt ist das, glaube ich, auch eher ein Minusgeschäft. Dahinter steckt ja der Veranstalter der Tour auch, also die ASO, die auch die Welter macht und so. Ich glaube, also es gibt einen langfristigen Vertrag und die müssen da auch dranbleiben. Also am Ende ist ja Deutschland immer noch einer der, der größten Märkte in Europa für die ganzen Sponsoren. Und von daher wollen sie den natürlich beackern, weil da ja auch sehr viel Sponsorengeld liegt. Ich meine, am Ende hast du jetzt Lidl als Unternehmen dahinter, was riesengroß, also die Schwarzgruppe, die, wozu Lidl gehört, die sind ja auch breiter aufgestellt mittlerweile als nur in Anführungsstrichen Supermärkte zu haben. Also da ist schon Kapital da und wenn man das dann in diesen Sport natürlich reinbekommt, profitieren am Ende alle und das merkst du auch. Also es war geil, hat wie gesagt mega Spaß gemacht und ich bin ja mega dankbar, dass ich die Chance von German Zweckner bekommen habe. Und ja ins Detail gehen wir im regulären Besenwagen, aber ja, war wie gesagt mega geile Erfahrung und bin froh, dass ich dazu gesagt habe und die Chance wahrgenommen habe, ja.
Richtig gut. Vielleicht noch eine kurze Sache. Was gefällt dir besser? Dieser DIY-Spirit? Du hast über alles Kontrolle aus dem Gravelsport oder wirklich jemand nimmt dir oder jemand drückt dir direkt eine Jacke nach dem Finish in die Hand und du wirst ein bisschen mehr umsorgt als sonst und musst dich vielleicht um ein bisschen weniger kümmern als bei einem Gravelrennen.
Ja, es war natürlich eine schöne Abwechslung. Also ich kenne das ja von früher. Aber ich muss dann aber auch sagen, dass natürlich, ich habe jetzt für die letzten Jahre so Abläufe halt für mich irgendwie, ja, so in mir, ne, so wie ich Dinge mache, was ich esse, und dann merkst du halt, das kannst du halt nicht so durchziehen. Also es gibt halt so, jetzt dann zum Beispiel das Abendsessen, wir haben immer so mega spät gegessen, deswegen war auch meine Erholung auch so schlecht, weil ich bin es nicht mehr gewohnt, nur eine Stunde vor ins Bett gehen oder anderthalb Stunden vor ins Bett gehen, einfach nur eine Riesenportion Essen zu essen. Weil wir natürlich nicht die Infrastruktur haben, wie jetzt irgendwie die World Tour Teams, dass du nach dem Rennen irgendwie gleich eine Riesenportion Essen zur Verfügung hast. Du hast Essen zur Verfügung, aber ist jetzt nicht so, dass da direkt ein Koch ist, sondern dann ist erstmal Massage, pipapo und dann irgendwann gibt es Abendessen, wenn alle fertig massiert sind. Und dementsprechend wird das halt spät. Und normalerweise versuche ich halt immer schon so 3 bis 4 Stunden vorm Schlafen gehen eigentlich mit Essen fertig zu sein. Und das habe ich schon gemerkt, dass ich halt unruhige Nächte hatte. Also das sind so kleine Dinge rundum, muss ich sagen, habe ich es natürlich genossen, irgendwie ein bisschen betüttelt worden zu sein und nicht mein Rad alleine machen zu müssen. Und von daher, es war schon cool, das mal wieder mitzumachen. Und ich fahre jetzt auch in die Sauerland-Rundfahrt und ich denke auch, dass ich mich ganz ordentlich geschlagen habe dafür, dass ich aus der Höhe gekommen bin, unvorbereitet. Und ich hoffe, dass ich da vielleicht in den nächsten Jahren, denen ich noch weiter aktiv auch Gravel fahre, nochmal die Chance bekomme, irgendwie Rennen mit German Cycling zu fahren. Was natürlich auch Spaß macht, ja.
Sah auf jeden Fall auch spaßig aus. Also zumindest zum Zuschauen. Sah zwar hart aus, aber auf jeden Fall.
Punktuell war es sehr hart.
Nach einem coolen Event.
Und sehr einfach.
Sehr gut. Alright, dann habe ich noch eine Sache, die ich einmal so quasi mitgeben wollte, bevor wir es vergessen, weil wir es relativ spontan machen. Ich denke, ihr habt alle wahrscheinlich die Feuer in der Eifel mitbekommen und ich glaube, ich hatte hier auch schon mal, oder wir hatten ja hier auch, glaube ich, schon mal die Eifel als die Gravel-Hauptstadt oder den Gravel-Hauptort Deutschlands ausgerufen. Das ist so ein bisschen ein Anliegen von mir. Ich liebe die Region und habe mir die Woche, nachdem ich einen Kumpel gefragt hatte, ob ich eine Route für ihn hätte durch die Eifel, kam ich auf die Idee, vielleicht mal irgendwie alle meine Routen, die ich jemals durch die Eifel geplant habe, sei es durchs Hohe Venn, durch die Ruhreifel, den Hürtgenwald, einmal zu sammeln in der Komoot Collection. Mit dem Hinweis darauf, dass es zwei Spendenaktionen für die Wiederaufforstung und auch für die Versorgung der Helfenden gibt. Das ist einmal die König Baduin Stiftung in Belgien, die sich um das Hohe Venn kümmert und dann einmal die Gemeinde Hürtgenwald, die direkt auf ihrer Webseite Spenden entgegennehmen. Die würden wir mal in die Shownotes packen, zusammen mit einer Komoot Collection. Wie gesagt, die Region liegt mir echt am Herzen. Das ist eine wunderschöne Ecke, die ja, ich denke, ihr habt es alle gesehen oder viele werden es gesehen haben, wie schlimm gerade im Hohen Venn irgendwie die Verwüstung da ist. Und das ist echt eine Region, die ja zum Graveln wunderschön ist, aber auch so super wichtig ist. Und deswegen dachte ich mir, könnte man so ein bisschen diese Leidenschaft für Gravel und ein bisschen Hilfe für die Region verbinden und vielleicht hat ja der ein oder die andere einen Euro übrig und kann da in die Richtung was spenden, damit wir so schnell wie möglich wieder da die Region genießen können und da eine gute Zeit haben können.
Ich habe jetzt auch nur Bilder gesehen, ich war ja noch nie so richtig da. Aber er sieht krass aus, wie so eine Mondlandschaft einfach. Das ist komplett insane. Wenn du weißt, was da vorher irgendwie, also von Bildern war, ist das halt, ja, Wahnsinn.
Ja, ich war tatsächlich genau vor 4 Wochen noch da, tatsächlich dann mit dem Hund. Und hatte mir dann auch direkt irgendwie ein Bild als Bildschirmschoner irgendwie auf mein Handy gepackt und dann 2 Tage später oder 3 Tage später, jetzt so 1-2 Wochen später gesehen. Und dann nach dem Brandausbruch irgendwie 2-3 Tage später gecheckt, okay, da wo ich das Bild aufgenommen habe, brennt es jetzt einfach lichterloh, weil ich halt noch oben in diesem Hochmoor ein Bild gemacht hatte. Und das ist schon brutal zu sehen, wenn man weiß, dass dieses Gebiet dann für wahrscheinlich erstmal ein paar Jahrzehnte nicht mehr so aussehen wird, wie man es gewohnt ist. Und ich war jetzt echt jedes Jahr mehrfach da zum Radfahren. Tut schon weh und ja, löst irgendwie das Bedürfnis aus, da ein bisschen was zu ändern oder ein bisschen was zurückzugeben zumindest. Ja. Also von daher, schaut mal in die Shownotes. Wie gesagt, da wird dann eine Komoot-Collection mit meinen Lieblingsrouten durch die Gegend drin sein. Vorbehalten ist natürlich, dass man die dann auch fahren kann, wenn sie wieder befahrbar sind. Aber es ist auf jeden Fall eine wunderschöne Gegend. Und ich denke auch, wenn man da vor Ort bei dem einen oder anderen Bäcker irgendwie sich ein paar Teilchen reinhaut, die freuen sich auch wieder über Gäste, so ähnlich wie im Ahrtal.
Ja. Ja, wenn man da wieder fahren kann, müssen wir mal zusammen hin, weil ich war halt noch nie mit dem Rad da und ich würde das gerne mal sehen von quasi einem Local, ja, fast schon, also zum Wissen, was die Streckenkenntnis angeht, dann kannst du mir auch die richtigen Teilchen, Lieferanten zeigen.
Mach ich. Ja.
genau. Dann schreiten wir weiter mit den letzten Ergebnissen. Wir haben ja jetzt in den letzten Wochen echt viele Radrennen stattgefunden, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben. Da würde ich mal mit dem anfangen, was jetzt so als letztes mit war. Du hattest gesagt, Heatland, aber war Heatland nicht vor unserer letzten Aufnahme oder war. Oder das war, glaube ich, da, oder? Kann das sein?
Stimmt, Heatland war an dem Tag von Rund um die Kö und wir haben genau am Montag nach Rund um die Kö aufgenommen.
Also brauchen wir über Heathland auch nicht mehr reden, aber über was wir reden sollten, ist die Belgische Meisterschaft, wo sicherlich das für uns das Interessanteste ist, dass Dan Sote da Wout van Aert schlägt und belgischer Gravelmeister wird. Die beiden sind zusammen weggefallen im Finale, also Wout van Aert attackiert und Dan Sote geht mit und Wout bekommt dann Krämpfe. Da gibt es so ein bisschen so die Theorie, dass er die Krämpfe nur vorgetäuscht hat, damit sein guter Freund Dan Sote, also sie sind beide befreundet, fahren auf viel Training zusammen, dass er die Meisterschaft gewinnen kann. Ich glaube, Wout ist auch so sehr Rennfahrer und der ist da ja auch hingefahren, um zu gewinnen und er wusste ja auch vorher, dass Dan Sote, also kann natürlich schon sein, dass er ihm das gibt, aber gleichzeitig glaube ich auch, dass Dan Sote, der ist halt einfach auch ein Weltklasse-Rennfahrer, muss man sagen, im Offroad-Bereich. Ja, sagen wir so, ich würde es mir wünschen, dass das nicht so ist. Also, dass das wirklich einfach so quasi wirklich gewonnen hat, weil Wout an dem Tag einfach nicht besser sein konnte. Wie auch immer, ich fand es einen geilen Sieg. Ich finde es cool, dass er als Gravel-Fahrer auch das Trikot jetzt halt dann die ganze Zeit trägt. Und so belgische Meistertrikot hat ihm immer noch so eine richtige Strahlkraft. Ja, finde ich cool.
Auf jeden Fall. Ja, es gibt irgendwie die Story, dass die beiden schon irgendwie mit 7 oder 8 Jahren zusammen Rad gefahren sind und die deswegen halt auch echt mehr verbindet als einfach nur so ein paar Trainingskilometer. Also scheinen sie schon irgendwie seit der Kindheit mehr oder weniger Freunde zu sein. Und ja, ich meine, auf der einen Seite Christoph Laporte hat ja auch schon von Wout van Aert irgendwie mal einen Sieg geschenkt bekommen und er ist ja generell auch dafür bekannt, eigentlich so ein Fahrer zu sein, der schon was gönnt und ich glaube, ein belgisches Gravelmeister-Trikot ist jetzt wahrscheinlich auch bei einem Wout van Aert nicht so wahnsinnig viel wert, bei einem Dan Sote.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, wie für einen Dan Sote. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass das so lief, aber nichtsdestotrotz. Also ich meine, deswegen hatte ich auch Heathland Gravel vorher aufgeschrieben, weil Dan Sote da gewinnt und das halt auch zeigt, er wird jetzt nicht einfach nur vorgelassen und gewinnt deshalb, sondern ist auch einfach in Topform und deswegen, ja, verdienter Sieger auf jeden Fall.
Genau. In der Zwischenzeit haben in den USA auch noch viele Rennen stattgefunden, was ein bisschen irgendwie organisatorisch dumm war, aus meiner Sicht, ist das Leadville und Core 4 Gravel, beides US-Rennen. Das eine vielleicht eher Mountainbike offensichtlich, weil wird auf Mountainbike gefahren, aber wird halt von Gravel-Athletinnen bestritten, die im Lifetime Grand Prix fahren, fand gleichzeitig statt und mit Core 4 Gravel. Und das fand ich ein bisschen verwirrend. Also ich glaube, den Terminplan hätte man vielleicht anders organisieren können, dass so zwei so relativ große Events nicht nebenher laufen. Aber ja, bei Leadville gewinnt Keegan Svensson zum, ich glaube, jetzt mittlerweile sechsten Mal. Ja, also fünften und sechsten Mal vor Matt Wilson aus Neuseeland. Keegans fünfter oder sechster Sieg. Auf jeden Fall sehr beeindruckend. Auf Platz 3 kommt Braden Lang von wie heißen sie?
Canyon All-Terrain Racing.
All-Terrain Racing. Auch solide. Ist ja eigentlich auch ein Mountainbike oder kommt vom Mountainbike. Genau, bei den Frauen gewinnt Melissa Rollins vor Cecily Decker und Lauren Stevens. Cecily Decker war da ziemlich lange alleine vorne unterwegs und die Melissa Rollins musste da das Loch erstmal zufahren, hat sie dann noch stehen lassen. Ja, irgendwie auch ein Rennen, das würde ich gerne nochmal fahren.
Aber das ist auch sehr in der Höhe.
Ja, ne? Ja, ist auf über 3000. Also da reicht 2000 Meter Altitude-Training nicht ganz aus, da musst du noch höher hinaus. Ey.
Und du musst wahrscheinlich schon irgendwie so ein, zwei Wochen im Voraus anreisen, um dich überhaupt erstmal zu akklimatisieren, ne?
Ja, also es gibt Leute, die reisen auch relativ kurzfristig an, so wie Rosa Klöser, die ja vorher noch die Tour de France der Frauen gefahren ist. Und also offensichtlich konnte sie ja kein Altitude-Training direkt davor machen, wo sie bei der Tour de France war. Sie lebt zwar mittlerweile in Andorra, kann mir schon vorstellen, dass sie da sich ein bisschen vorbereitet hat. Aber ja, die ist dann relativ kurzfristig da auch rübergeflogen für das Rennen. Das tut dann, glaube ich, in der Lunge schon sehr weh. Kann ich mir vorstellen, dass das sehr, sehr unangenehm ist. Genau. Das war Leadville. Und dann bei Core 4 Gravel gewinnt bei den Frauen Gerrike Schröers vor Emily Newsom und Crystal Anthony. Gerrike Schröers auf jeden Fall auch on the run oder hat einen guten Lauf, weil die ist dann noch ein Radrennen gewonnen hat, da kommen wir gleich zu. Bei den Männern gewinnt Tobias Kongstad vor Cole Davis und Adam Robesz. Auch der Tobias Kongstad hat, glaube ich, jetzt eine gute Amerika-Block hinter sich und war bei allen Rennen da auch ziemlich am Performen. Weil nämlich das nächste Rennen, über das wir kurz reden, ist Gravel Worlds, was jetzt gestern stattgefunden hat, am Sonntag oder Samstag. Da war er aber im Männerrennen vorne raus mit, glaube ich, einer Minute Loch mit Paul Sandmann, der Lebenspartner von Rosa Klöser. Und die mussten dann aber anhalten an einem Bahnübergang, wo er dann zukam. Und dann waren auf einmal die ganzen Gruppen wieder zusammen. Und das hat so ein bisschen sein Rennen anscheinend zerstört. Er wird am Ende Fünfter und aus dieser Spitzengruppe, die dann wieder zusammengekommen ist, fährt dann der Torbjørn Rødvik aus Norwegen vor Keegan Svensson, gewinnt er den Sprint mit Julian. Du bist besser in Französisch, hat sich Französisch ausgesprochen.
Gagné. Das ist lustig, weil, oder es ist wahrscheinlich nicht so ausgesprochen, aber Gagné heißt gewinnen auf Französisch.
Echt? Okay.
Ja.
Ich habe wieder was gelernt. Er kommt ja wahrscheinlich aus dem französischsprachigen Teil dann. Genau, die drei kommen zusammen an und das Ding wird im Sprint entschieden. Da gibt es auch ein schönes Zielfoto, wo quasi einer, der eine kürzere Distanz gefahren ist, fast zeitgleich mit den Torbjørn ins Ziel kommt und er hat seine Siegerpose, aber der Typ ist noch vor ihm. Also ich weiß nicht, ob du das Foto gesehen hast. Das sieht sehr witzig aus. Aber das ist Gravel in a nutshell auf jeden Fall. Also, das beschreibt das ganz gut. Bei den Frauen gewinnt die Gerrike im Zweiersprint vor Rosa Klöser. Das war richtig tight. Also da auch das Foto, da sieht man kaum den Unterschied. Aber ja, sie gewinnt. Die haben sich auch ein hartes Battle geliefert vor der Charlotte Clark. Die haben schon.
Stimmt, ich habe gerade noch versucht. Ich habe es gerade noch versucht, einmal zu recherchieren live, weil ich hatte im Kopf, irgendwas war mit dem Finish bei den Frauen nämlich dass es eben super, super tight war und dass es eben genau da keine Zielkamera gab. Heißt, dass man sieht es aus dem Video so kaum. Mhm. Ich habe es aber auch nicht ganz genau gesehen. Und genau da habe ich mich zumindest noch dran erinnert, als ich das gestern so ein bisschen verfolgt hatte, dass Rosa dann auch noch gefragt hatte oder so ein bisschen in den Raum gestellt hatte, okay, vielleicht bei so großen Rennen könnte man auch mal über eine Zielkamera nachdenken, die dann eben auch mal einfängt, ob jemand das Vorderrad davor oder dahinter hatte. Ist tatsächlich auch mittlerweile bei den meisten europäischen UCI-Rennen, die ich so fahre oder die ich jetzt mitbekommen habe, schon relativ die Norm. Ne? Zumindest habe ich es jetzt relativ häufig gesehen, dass es eine Zielkamera auch gibt. Sicherlich nicht verkehrt.
Ja, was da halt auch strange ist, also da ist dieser Sport, gerade in den USA, ich fühle mich ein bisschen Hobby unterwegs, hast du das Video gesehen, wie sie zum Ziel gesprintet kommen und dann die eine von der vom Organisator halt schon mit der Champagnerflasche da steht und quasi zeitgleich wie Rosa übers Ziel fährt, kriegt sie eigentlich schon das ganze Gesöff da ins Gesicht gespritzt. Und dann denken wir auch, oh Leute.
Ich verstehe auch diesen Trend nicht so ganz. Also,
aber das ist so Amerika, das gibt's. Bei Trucker gibt es das, glaube ich, auch.
Bei Trucker.
Genau, aber das ist so, was soll das, Leute? Also lass die halt mal eben wieder zu Ende sprinten. Vor allem, da geht es ja auch um was. Ne? Also jetzt in dem Fall bei Gravel Worlds geht es auch um richtig viel Preisgeld. Und da muss man schon irgendwie dafür sorgen. Also so eine Kamera könnte man schon hinstellen. Da hat sie schon recht. Und da bin ich auch mal oder würde mich schon interessieren, wie sie dann entschieden haben, wer gewonnen hat. Weil auf dem Foto, was ich jetzt gesehen habe, also wenn sie das genommen haben, das ist auch schon nicht richtig fair, weil das ja so vom Winkel her gibt die Perspektive, spricht eher für die Gericke. Also, weil die Perspektive es halt macht, weißt du, aber das ist nicht auf die Linie ausgerichtet, wie auch immer, aber das ist halt...
Das täuscht manchmal so krass.
Genau.
Also, ja, ich weiß nicht, also für mich addiert das auch nichts dazu, wenn Athleten oder Athletinnen mit Champagner dann noch irgendwie begrüßt werden. Ich verstehe das auch nicht so richtig, I don't know. Ja, ich hatte jetzt gerade noch Videos gesehen, Rosa auch irgendwie einmal gestürzt im Rennen, also scheint auch echt sehr... sehr actionreicher Tag gewesen zu sein. Bin ich mal auf ihrem Podcast gespannt, was sie dann von da berichtet, wie sich der Tag so entwickelt hat. Scheint auf jeden Fall nicht langweilig gewesen zu sein, so im Rennen.
Das stimmt wohl.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
Der Partner der heutigen Folge ist Arbus. Ich habe in den letzten 2 Jahren mit Arbus zusammen an einem neuen Gravelhelm gearbeitet, dem Taipan. Ich war von Anfang an in der Entwicklung mit involviert und nutze den Taipan selber schon seit gut einem Jahr bei meinen Rennen. Er wiegt 295 Gramm in der LED-Version, hat die Acticate-Strukturverstärkung für Stabilität bei großen Luftöffnungen und das bekannte Zoom-Verschlusssystem mit einer Öffnung, die auch Platz für einen Zopf oder auch einen Dutt lassen. Dazu eine feste Brillenhalterung an der Front und eine Montageoption für Helmlampen. Es gibt 2 Versionen, mit und ohne integrierten Rücklicht. Das Licht lässt sich aber auch immer nachrüsten, wenn man möchte. Das Rücklicht selbst ist magnetisch befestigt, wiederaufladbar per USB-C, läuft bis zu 35 Stunden und hat 4 Modis. Es gibt den Taipan in 9 Farben, da sollte also für alle was dabei sein. Ungefertigt wird er zu 100% in Italien. Dann gehen wir mal eine kleine Vorschau für die Europameisterschaft, die jetzt am Sonntag stattfindet, an der du nicht teilnimmst, obwohl du teilnimmst. Wie wir gerade schon festgestellt haben.
Richtig, ich fahre nur zur Deko mit.
Das finde ich wirklich, geht das in der Elite auch, dass man nicht, also man teilnehmen kann, ohne teilzunehmen?
Also ich hätte bei der Anmeldung Elite oder Age Group wählen können.
Das ist nicht richtig. Also
ich könnte noch auf Elite ummelden und so einen Suicide-Pull für dich fahren. Also ich bin gestern 2 Minuten Bestwert Alltime gefahren.
Was ist der?
Vielleicht hilft dir 560 Watt.
Jo, das ist auch stabil. Was wiegst du?
Ja, es gab ein Vierer-Pack Mühlenkölsch zu gewinnen und das haben wir unter uns ausgemacht. Und,
was wiegst du?
Ja, da habe ich so 69.
Schon ordentlich.
Ja gut, aber danach musste ich auch wirklich mich in der Bushaltestelle erstmal eine Runde hinlegen.
Also 2 Minuten ist schon gottlos, Alter. Also das ist, weil das ja so...
Ja, 2 Minuten ist...
Ja, also 3...
Nee, nein, Nein. Sorry, ich vermische gerade was. Es waren 477. Ich habe gerade, glaube ich, 560
gesagt.
Okay, nein, es waren okay, nee, ich habe es
verwechselt. Ich wollte fast einen Vertrag geben.
Es waren 400. einfach nur als One-Time, als Suicide-Lead-Out-Fahrer.
Ja. Wie bist du auf die 560 gekommen?
Ich habe im Kopf, ich bin einmal einen 3-Minuten-Test gefahren über 465 Watt. Und genau, bin jetzt gestern dann das erste Mal wirklich so 2 Minuten All-Out gefahren. Und das waren 477 Watt. Und deswegen, ich hatte irgendwas mit 60 im Kopf und das kam mir dann in den Sinn. Gut, dass ich das noch gerade gezogen habe hier.
Aber hätte aber stehen lassen können. Aber ja, so 2 Minuten, das ist schon...
Es tut schon weh.
Ja, vor allem, also so 3 Minuten, das hat so ein bisschen was noch mit Pacing zu tun, so minimal. Aber 2 Minuten, was willst du denn pacen?
Ist schon fast ein Sprint einfach.
Ja, genau. Also, boah.
Ja. Stimmt, mein
Aber hast
Kumpel,
du gewonnen?
Ich glaube, jetzt weiß ich, nee, nämlich mein Kumpel Nils, liebe Grüße, der hat gewonnen und der ist mit 560 Watt im Schnitt die 2 Minuten da hochgepetert. Also der war dann doch ein bisschen schneller als die 2 Minuten, aber so grob 560 Watt hat er für das Segment gebraucht und ich habe ein bisschen mehr als 2 Minuten gebraucht, er ein bisschen weniger. Also, ja, tat weh.
Ja.
Und danach hat der ganze Group Ride gelitten.
Wo wir langsam fahren mussten.
Nee, weil wir dann erst richtig angezündet waren.
Social Ride. Ja. Gehen wir mal zu EM, an der du ja, wie gesagt, jetzt auch teilnimmst. Am Abend vorher noch Hochzeit, ne? Richtig? Und dann schön rein ins Auto morgens und dann geht's rüber.
Genau.
Sehr schön.
Ja.
So machen sie ganz.
Ja, ich habe meinen Vater zu einem Vater-Sohn-Trip noch begeistern können. Also der kommt dann auch mit und supportet dann ein bisschen mit Flaschen am Rand. Und der war schon bei der WM vorletztes Jahr dabei und war Feuer und Flamme. Der war komplett on fire für den Sport irgendwie. Und deswegen dachte ich mir, nehme ich den mal mit. Kriegt ja die bekloppten Belgier auch mal mit, wie die Radsport so feiern, selbst in dem kleinen Ausmaß.
Ja, geil.
Wird bestimmt
lustig. Also fährst du auch 3 Runden?
Genau.
Okay, also gleich, also alles gleich. Gut, dann gehen wir mal rein. Also, wichtigster Hardfact ist natürlich erstmal, dass ab 15 Uhr gibt es einen Livestream. Das heißt natürlich auch, wenn er so spät startet, dass wir auch relativ spät starten. 12 Uhr, wenn ich mich recht entsinne, oder 12.30 Uhr, irgendwie so.
Genau, 12.
Ja, und richtig, da gibt es dann das Männer- oder das Frauen-Elite-Rennen. Wir wollten was zur Startliste sagen, so die Highlights rausziehen, aber die Startliste, diesen Button gibt es zwar auf der Seite, der führt aber ins Niemandsland zu Not Available, viel führt er. Und nirgends, genau, und nirgends woanders so richtig, aber es gab natürlich vom Veranstalter selber irgendwie, auf Instagram hatten sie was geteilt, von den größeren Namen. Ja, da standen jetzt so die üblichen Leute drauf, also jetzt nichts, was irgendwie außergewöhnlich ist bei Männern. Sicherlich am relevantesten fehlte Mathieu Schmitz irgendwie in der Auflistung, aber ich gehe davon aus, dass er sich bis dahin noch nicht gemeldet hatte, wo man sich, glaube ich, bis heute noch anmelden konnte, meintest du vorhin. Daher gehe ich mal davon aus, dass er das zu dem Zeitpunkt noch nicht getan hat. Dafür fährt Connor Swift von Netcompany Ineos, also ein World Tour Fahrer. Ja, und bei den Frauen fährt die Titelverteidigerin, die ja auch in der World Tour unterwegs ist, und dann die üblichen weiblichen Granaten einfach, die eh schon das ganze Jahr irgendwie unterwegs sind und also da war jetzt zumindest, was ich gesehen habe, jetzt kein Highlight dabei, wo ich sagen würde, okay, krass, die sind am Start oder der ist am Start, von daher kann man da jetzt gerade noch wenig sagen, außer, ich weiß nicht, hast du irgendjemand Großes jetzt noch gehört, der vielleicht fährt oder die fährt?
Nee, ich hätte jetzt irgendwie auch mit ein paar mehr Namen so aus der World Tour gerechnet. Bisher ist aber jetzt meines Wissens echt noch gar nichts durchgesickert.
Das Problem ist halt, dass du hast ja die Vuelta zum gleichen Zeitpunkt und es ist dann am Wochenende auch das World Tour-Rennen in Ploye, also in der Bretagne, am gleichen Tag, wo dann auch viele von solchen Fahrern eingebunden sind, die eigentlich, denen das eigentlich liegen könnte. Und dann gehe ich auch mal davon aus, dass sich viele einfach jetzt auch auf die WM vorbereiten. Ja, und dann passt das anscheinend nicht rein. Ja.
Ja, ich denke, man kann wahrscheinlich mit dem halben Cross-Zirkus rechnen.
Ja.
Also die die üblichen Verdächtigen, die ja auch sonst bei den meisten Rennen da immer am Start stehen, irgendwie von, ich hatte gesehen, Cameron Mason ist auch irgendwie wieder fleißig am Trainieren zum Beispiel, der wäre jetzt auch irgendwie wieder ein Kandidat, den ich da sehen würde, auch wenn ihm vielleicht die Länge nicht ganz so liegt, aber an sich ja auch schon ja, einer, der viele von den Rennen mitnimmt. Aber man muss natürlich auch sagen, irgendwie so langsam geht es ja bei denen auch fast schon Richtung Cross-Saison, wenn die im Oktober startet. Wer weiß, ob die Trainer da vielleicht so einen Blick drauf haben, dass da nicht zu viele lange oder zu viele intensive Umfänge so in der Länge auch dazukommen. Von daher, ja, kann man echt mal gespannt sein. Irgendwie der einzige wirklich bekannte Crosser, der jetzt hier in der Auflistung drin ist, wäre jetzt Van de Putte eigentlich in meiner Wahrnehmung, oder?
Genau, der ist auch Deutschland-Tour gefahren. Da sah er jetzt also nicht so krass stark aus. Und weiß auch bei der belgischen Meisterschaft, ich glaube, da wird er auch wieder Dritter. Kann sein, ja. Aber jetzt, letzter hat er gewonnen. War jetzt nicht so überragend. Mal gucken. Also der Kurs ist natürlich auch sehr schwer. Mit 142 Kilometern und 2700 Höhenmetern ist das schon auch irgendwie ein Brett. Wir fahren da am Anfang einen relativ steilen Anstieg hoch. Ich kann mir vorstellen, dass auch viele einfach den Kurs schon mal gefahren sind oder davon gehört haben. Und ja, der erste Kilometer ist halt schon mega hart und dann wird es eigentlich hinten raus auch nicht einfacher. Ich selber habe mir die Runde noch nicht komplett angeguckt. Also ich fahre jetzt am Mittwoch wahrscheinlich hin oder Donnerstag und mache da meinen Recon. Und ja, damit ich auch weiß, welche Reifen ich fahre. Momentan sieht es so aus, dass es regnet die ganze Woche über, ab morgen oder Mittwoch in der Gegend und auch bei uns. Ja. Von daher wird das, glaube ich, auch ein sehr, sehr matschiges Rennen. Was ich interessant finde, ich habe bei Strava das Ding hochgeladen und die Einstufung Strava ist leicht. Hat die AI mal wieder gute Arbeit geleistet.
Ja, Strava KI ist wirklich top, was das angeht. Ja, es ist auch tatsächlich auf dem Papier, stehen da irgendwie 700 Höhenmeter pro Runde und man denkt sich so, ja, okay, ne, also auch 2100 Höhenmeter auf 140 Kilometer klingt das
2700.
Gar nicht so viel.
Also bei mir
2700?
Strava zeigt bei mir 2,7 an. Und es klingt für mich ehrlich gesagt auch realistischer als die 2,1. Also, ja. Also ganz ehrlich, man fährt da keinen Meter flach. Aber es kommt natürlich auch darum an, wo du es hochlädst. Ne? Ich glaube, die Plattformen machen da echt Unterschiede. Aus irgendwelchen Gründen. Mhm. Ich lade es mal Komoot hoch gerade, ob das dann irgendwie anders wird. Aber es ist auf jeden Fall, es ist eher so Richtung 2,5 als 2,1 auf jeden Fall, würde ich sagen.
Ja. Stimmt, bei Komoot sagt ihr mir gerade eine Runde 47,4 Kilometer und 800 Höhenmeter. Dann wäre man eher so Richtung 2500 Höhenmeter insgesamt dann dabei. Und Komoot ist auch ein bisschen bekannt dafür, gerne mal ein bisschen weniger anzugeben, sodass man dann auf Tour dann gerne überrascht ist, wenn da mal so 10-20 Prozent.
Ja, und Strava ist relativ genau.
Bei rumkommt.
Wenn ich jetzt auch auf Hammerhead hochlade, dann habe ich noch eine dritte Zahl und dann irgendwo dazwischen.
Ja.
Aber kennst du die Runde? Also bist du die so schon gefahren?
Ich bin das Rennen schon mehrfach gefahren und habe das jetzt heute dann auch mal mit meinen Heatmaps abgeglichen. Man kann ja bei Komoot die Heatmaps anzeigen lassen von den Strecken, die man schon mal gefahren ist. Und es ist tatsächlich sehr, sehr deckungsgleich mit dem, was man von Huferlies kennt. Also was ich jetzt so gesehen habe, der Haupt- oder der Startabschnitt und auch der erste Part ist relativ identisch zu dem, was man kennt. Und bis auf ein paar Abzweigungen hier und da ist der Kurs tatsächlich relativ deckungsgleich zu dem, was man aus den vergangenen Jahren kennt. Also es ist ein bisschen eine Mischung. Ich glaube, sie haben ein paar Abschnitte, also die wenigsten Abschnitte sind neu. Es ist mehr so ein Mix und Match aus den Strecken der vergangenen, sag ich mal, 2-3 Jahre, so wie ich die Strecke jetzt zumindest kenne. Hm.
Okay.
Genau. Ich hatte mir noch aufgeschrieben, das ist ja auch der Startanstieg, wenn man unten in Huferlies startet, das ist so ein Dorf, das liegt im Tal, sehr, sehr malerisch, sehr, sehr schön. Und man fährt wirklich vom Start, allein die Startaufstellung ist schon so ein bisschen am Hang. Also man sieht eigentlich das gesamte Feld vor sich, weil alle stehen ein bisschen höher, wenn du nach vorne guckst. Und man fährt dann die Côte de Saint-Roch hoch, die ja auch ein Anstieg bei Lüttich-Bastogne-Lüttich ist. Bist du die in dem Rahmen schon mal gefahren?
Ja, ja. Also ich bin Lüttich schon ein paar Mal gefahren, bin ich bestimmt auch hochgefahren. Ne? Bei Lüttich sind auch so viele Anstiege.
Aber,
also,
keine Ahnung. Und heißen alle irgendwas mit Code.
Ja, richtig. Ja, so.
Ja. Ist auf jeden Fall ein schönes Warm-up, da hochzufahren. Und tut ordentlich weh.
Genau, und oben muss man auch immer im Posse sein. Und das Ziel ist diesmal ja auch, sonst war das Ziel ja immer Abfahrt runter, dann irgendwie, da fahren wir immer noch durch bei dieser Kirche lang oder Kathedrale, ne? Irgendwie so über diesen Sportplatz, mhm. Parkplatz und so und dann in die quasi Innenstadt oder in den Dorfkern. Und jetzt fahren wir ja noch dann wieder weiter Richtung Anstieg und das Ziel ist so leicht berghoch. Ja. Was würdest du so Richtung Reifen sagen und Übersetzung ist aus deinen Erfahrungen der letzten Jahre?
Tatsächlich habe ich heute noch mit einem Kumpel, der das Rennen auch fährt, Sprachnachrichten hin und her geschickt. Der war am Wochenende da und der hatte mir auf jeden Fall auch berichtet von so einigen ausgewaschenen Passagen, die auf jeden Fall Reifengrip ans Limit bringen. Heißt, ich würde auf jeden Fall was mit Profil fahren, auch vorne und hinten, weil tatsächlich, obwohl die Region relativ felsig ist, also du hast immer wieder relativ große Steine und auch scharfe Steine. Es gibt auch ein ganz cooles Recon-Video, glaube ich, von Rick Ottemar, der lang fährt und man sieht eigentlich über das gesamte Video, here are some sharp stones and another set of sharp stones. Oh, and watch out for the sharp stones around that corner. Also es ist eigentlich sehr, sehr viele scharfe Steine, aber unter diesen scharfen Steinen und in manchen Abschnitten hast du auch super matschigen Untergrund. Heißt, es ist zwar hier und da echt schnell in den Abfahrten und es gibt auch so ein paar etwas schneller rollende Passagen. Ich würde aber auf jeden Fall, jetzt gerade wenn es die ganze Woche auch regnen soll, auf Reifen mit Profil setzen und auch tendenziell ja so breit wie der Rahmen wahrscheinlich erlaubt. Ich kann mich auch daran erinnern, als ich letztes Jahr Huferlies gefahren bin, noch auf, glaube ich, 45 mm Reifen, dass ich gerade in den Backup-Passagen extrem viel, da kam das gerade so im Breit, also ich mal im Breitensport an, in den Age-Groupern, dass Mountainbike-Reifen gefahren wurde. Und man hat das gerade Backup da auf dem Kurs extrem gemerkt, dass du mit einem breiten Reifen mit viel Volumen und ein bisschen Profil ja schon einfach echt einen riesen Vorteil hast, weil du ja einerseits in den Kurven ein bisschen ja nicht so viel bremsen musst, mit mehr Schwung durchfahren kannst, aber halt eben auch einfach das Volumen hast, das dich ein bisschen vor Platten schützt, vor irgendwie Durchstichen oder Durchschlägen schützt und ja generell halt einfach ein bisschen mehr Reserven bietet. Und die Strecke ist einfach extrem anspruchsvoll, würde ich sagen. Die wird jetzt wahrscheinlich auch durch den Regen die Woche noch stärker ausgewaschen werden. Heißt, man hat wahrscheinlich auch so ein paar Furchen in den Abfahrten, so diese klassischen, ich sag mal, Regenrinnen, die auf so Wanderwegen oder Schotterpisten gerne mal quer über die Straße laufen. Heißt, da würde ich auf jeden Fall auf ein bisschen Reserve pochen.
Okay.
Genau.
Ja, brauche ich jetzt auch keine Recon mehr fahren. Also reicht Samstag.
Ich kann mich dran erinnern, ich weiß nicht, ich glaube, das war die, du bist es vor 2 Jahren mal aufs Podium gefahren, oder?
Vor 23 mit, als Wout gewinnt. Genau. Ich glaube, der, genau, Wout, dann Soto und ich. Glaubst du sogar. Kann es sein?
Ah. Ja, kann auf jeden Fall. Ich weiß auf jeden Fall, dass Wout hier genau. am Start war und dass du auch auf dem Podium standst. Ja,
und, da kann und, ich und das Jahr danach, 24 bin ich aus der Höhe gekommen, auch irgendwie aus Colorado, von Steamboat damals. Da war ich richtig gut, da war ich richtig on fire, aber hab mir so einen Platten eingefahren, den ich nicht mehr zubekommen habe. Und da war das Rennen für mich relativ, relativ schnell vorbei. Da weiß ich noch, dass ich mit Plattenreifen so an Gruppen vorbeigefahren bin, berghoch. Also da lief richtig gut, einen richtig guten Tag. Zum Glück konnte ich eine Woche später auch endlich mal deutscher Meister werden, das erste Mal. Aber da, also das ist, was ich aus Erinnerung habe, da war es halt mega spitz, die Steine. Das war so brutal. Und ja.
Ich kann mich noch an, ich glaube, das war das Jahr, wo Wout auch gefahren ist, an diesen einen Abschnitt kurz vorm Ziel erinnern, wo du wirklich so einen Single-Trail hattest, rechts und links einfach nur Wiese.
Alter. Im Wald runter,
der
ne?
war schnell.
Der Wald,
genau, im Wald runter.
Immer wieder so kleine ja. Kuhlen hattest und du hast die nicht gesehen.
Ja.
Ey, das war geisteskrank.
Ja, ja. Also da habe ich auch, also ist jetzt gelogen, aber wenn ich irgendwann mal Albträume entwickeln sollte, dann findet, glaube ich, dieser Single-Trail in den Albträumen statt, weil er ist extrem schnell, einfach kerzengerade durch den Wald. Aber du hast halt eigentlich nur so, ja, ich würde sagen, 20 Zentimeter breiten Single Trail, mhm. komplett matschig, und du bist halt wahnsinnig schnell geworden. Und zwischendurch musstest du so ein paar Bunny Hops einbauen und du wusstest genau, rechts und links ist Grasnarbe Und sobald du so ein bisschen aus diesen 15, 20 Zentimetern nach rechts oder links abweichst, ist es gelaufen, weil du, also du hättest dich 100% auf die Schnauze gepackt. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich hatte damals dann irgendwie mein Abfahrtstempo in dem Abschnitt mit dem von Wout verglichen und konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie der da so schnell runtergefahren ist. Weil das für mich in meiner Wahrnehmung schon komplett am Limit war.
Ja. Ich habe gerade geschaut, Danzotto wird damals Zweiter und ich werde Dritter. Da weiß ich noch, wie Wout attackiert hat, er immer auf uns gewartet hat, wo Dan bei mir war. Das war witzig. Ey, der ist wirklich so richtig am Klemmen und der ist aber mal weggefahren. Also der wollte gar nicht, aber der ist aber weggefahren. Und irgendwann hat er sich dann wahrscheinlich auch gedacht, komm, ihr Jungs, alt genug, ihr schafft das. Auch ohne mich. Das war witzig. Ey.
Stark.
Okay.
Ja. Ja, ist auch tatsächlich das einzige Rennen, ich bin es letztes Jahr auch noch gefahren und habe dann beim Putzen zu Hause gemerkt, dass meine Felge gebrochen ist. Und da habe ich mir tatsächlich echt an der Vorderradfelge einen schönen Bruch in der Felge zugezogen. Deswegen auch nochmal die Empfehlung, nehmt so viel Volumen mit, was die Reifen angeht, wie nur irgendwie in den Rahmen reinpasst, weil die Strecke ist auf jeden Fall sehr, sehr anspruchsvoll.
Danke für den Rat. Genau, so haben wir sonst noch irgendwas dazu zu sagen? Nee, ne? Also ich glaube, Livestream für alle, die zu Hause sind, ist das Einfachste. Ich weiß nicht, ob das, wenn man darauf klickt, dann kommt man zu einer belgischen Seite. Kann sein, dass es vielleicht geoblockt ist, aber ich hoffe nicht. Falls es sein sollte, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, um das zu umgehen. Ja, und dann, wenn nicht, falls ihr Bock habt, könnt ihr natürlich auch gerne vorbeikommen und zuschauen. Ist ja ein Rundkurs, macht bestimmt auch Spaß.
Ganz nett, zum Wandern gehen da und
richtig
sich die Gegend mal anschauen.
Dann, weil wir gerade schon über Reifenfreiheit und so geredet haben, können wir mal rübergehen in die Technik-Ecke, weil da ist jetzt in der, das heißt, viel ist nicht passiert, aber sicherlich ein etwas größerer Release im Reifensektor, der stattgefunden hat, mit Silga. Kennen vielleicht die meisten irgendwie von Kettenwachs, was machen die noch?
So Satteltaschen fahren viele durch die Gegend, diese mit dem Bohrverschluss.
Genau, die fahre ich zum Beispiel auch. Kann ich nicht, also die ist cool, aber ein paar Mal Matsch gefahren, kann ich nicht empfehlen. Geht der Reißverschluss kaum noch. den Fehler habe ich jetzt zum zweiten Mal gemacht, weil ich sie so gut finde, die Tasche. Habe ich sie mir schon zum zweiten Mal gekauft. Immer bei Unbound, einmal Unbound gefahren und dann kannst du ja nicht in die Binse hauen. Aber genau, die haben Reifen rausgebracht. Drei neue Modelle für quasi jetzigen Gravel-Reifen oder Gravel-Räder mit 28 Zoll und dann noch ein 32 Zoll und Van Riesel, kennen vielleicht am meisten auch die Radmarke von Decathlon, die jetzt auch in der World Tour vertreten ist mit Decathlon. Der Paul Sexas ist auf dem Rad unterwegs und die haben jetzt auch ihr Line-Up da erneuert und neues Gravel-Rad rausgepackt. Das passt irgendwie alles ganz zusammen. Hat uns irgendwie auch eine Frage erreicht oder dich erreicht, wie wir, wenn wir jetzt heute ein Rad anfangen würden zu entwickeln, mit welchen Specs wir es entwickeln würden, also Geometrie, Reifenfreiheit, welche Spezifikationen vielleicht ein Rad bräuchte, Lenker, Pipapo. Da wollen wir mal kurz drauf eingehen. Aber lass uns mal zuerst über die Reifen reden. Also das Interessante daran ist ja, dass jetzt zum Beispiel auch Dylan Johnson, ich weiß nicht, wie viele von euch den kennen, ist ein Ami-YouTuber, relativ groß im YouTube-Game, ist ein guter Radfahrer, so würde ich sagen. Genau, ich glaube, so kann man es auch stehen lassen. Und der war bis jetzt so bekannt dafür, ganz viele Reifentests zu machen, Aero-Tests im Windkanal auch, unter anderem mit Silga ganz viel testet und hat auch viel zum Mountainbike-Reifen gegriffen, eigentlich nur noch zum Mountainbike-Reifen in der Vergangenheit und da auch viel auf den Schwalbe Thunderbird gesetzt zum Beispiel. Der hat jetzt aber anscheinend in der Zwischenzeit zusammen mit Silga auch angefangen, irgendwie einen Reifen rumzudoktern. Und ja, die haben jetzt drei Modelle da auf den Markt gebracht, die wir uns so ein bisschen angeschaut haben, wollen jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, weil auch noch zu wenig bekannt ist. Alles, was ich bis jetzt zumindest gesehen habe, ist da alles sehr biased, weil natürlich Dylan Johnson hat darüber ein Video gemacht, aber der wird von denen halt auch bezahlt und gesponsert, das ist dann immer schwierig. Und hat mitentwickelt, dann irgendwie quasi da jetzt ein hundertprozentiges Comparison zu bekommen, aber sicherlich stechen da so ein paar Fakten heraus Und ja, was sind so deine ersten Eindrücke?
Ja, also sind natürlich jetzt auch noch keine so unabhängigen Testergebnisse davon draußen. Das, was sie jetzt so schreiben, ist, glaube ich, so also sie sind erstmal on par mit den großen Wettbewerbern, die eh schon alle fahren im Gravel-Sport, gerade was die Mountainbike-Reifen angeht. Ich denke, was da gerade interessant ist, ist das Gewicht. Sie gehen da zwar ein bisschen drauf ein, wie sie das erreichen, scheint aber vor allem durch eine irgendwie sehr dünne Karkasse zu sein. Einfach, also die, das ist tatsächlich auch ein Feedback, was wir aus der Reifenfolge bekommen haben. Es ist quasi der Schutzmantel, der den Reifen quasi in Form hält. Also die, sag ich mal, die formgebende Struktur des Reifens nennt man Karkasse. Und die besteht eben aus einem Gewebe, aus ja meistens Nylonfasern. Es gibt noch ein paar Hersteller, die machen das mit Baumwollfasern. In dem Fall ist es aber, glaube ich, Nylon. Und je nachdem, wie man die übereinander legt und wie dick und in wie vielen Lagen man das übereinander legt, kommt halt eben eine etwas dünnere oder dickere Karkasse zustande. Und so wie Stilker das jetzt dargestellt hat, leben die mit einer sehr, sehr dünnen Karkasse. Das können sie sich dann, also das heißt eigentlich immer, dass der Reifen dann relativ anfällig wird für Seitenwanddefekte. Einfach dadurch, dass die ja, Seitenwand weniger robust ist, weniger dick ist. Und ja, wie sie es so ein bisschen lösen, scheint wohl zu sein, dass sie echt das Profil, das sieht man auch, ne, also tatsächlich die Oberfläche, die Lauffläche des Reifens, auf dem man dann auch tatsächlich Bodenkontakt hat, sehr weit nach außen ziehen. Also man sieht, wenn man von vorne drauf schaut auf den Reifen, sieht es fast so aus, als würde das Profil noch in die Seitenwand mit übergehen. Und daran sieht man so ein bisschen, ich glaube, das ist auch so eine Philosophie des Reifens, ist auch echt ein bisschen interessant, da selber ein bisschen drauf zu achten. Der Reifen wirkt sehr rund für einen so breiten Reifen. Die meisten Mountainbike-Reifen, wenn man da von oben drauf schaut, der wirkt eher so ein bisschen abgeflacht, einfach für mehr Bodenkontakt, was dann tatsächlich auf Asphalt manchmal so ein bisschen dazu führt, dass er irgendwann in der Kurve wegkippt. Also Mountainbike-Reifen fahren sich halt, wie der Name sagt, sehr, sehr gut im Gelände, aber auf Asphalt, dadurch, dass dann irgendwann nur noch Seitenstollen dann Bodenkontakt haben, kippt das irgendwann weg. Und so wie man jetzt den Reifen sieht, scheinen die das irgendwie darüber gelöst zu haben, dass sie halt dann einfach schauen, okay, wir haben, wenn Steine kommen, die potenziell die Seitenwand aufschlitzen könnten, dann haben wir zumindest ein bisschen Profil und ein bisschen dickere Lauffläche noch, die Seitenwand schützt. Aber ja, bin ich auf jeden Fall auch mal echt sehr gespannt, bis die Reifen auf den einschlägigen so BicycleRollingResistance.com ja, Portalen wie diesen auftauchen, weil es einfach super interessant ist. Es gibt da, glaube ich, echt einige Wege, die nach Rom führen, was einen schnellen Reifen angeht. Und es ist immer interessant zu sehen, welchen Weg da manche Hersteller wählen.
Ja, genau. Ja, mehr ist jetzt auch gerade echt schwer zu sagen. Da ist sicherlich auch diese, was diese eine Frage auch betrifft, ne, von dem Zuhörer, irgendwie, warum halt viel Mountainbike-Reifen gefahren werden, also warum dieser Trend auch dahin ging, immer breitere Reifen im Mountainbike aus dem Mountainbike-Segment zu fahren, liegt natürlich auch daran, dass es halt wenig Angebot gab im Gravel-Segment mit der Breite. Da muss man sagen, dass Schwalbe da auch relativ früh schon aber auch dran war, breitere Reifen anzubieten. Hier mittlerweile geht es ja bis 55 hoch bei den meisten Modellen. Das heißt,
es gibt sogar einen 60er
RS. Genau, da bist du eigentlich schon in einem Mountainbike-Segment, und es gibt ja auch Mountainbike-Teams, die anfangen, Gravel-Reifen zu fahren mittlerweile. Bei gewissen Disziplinen, ja. Bei gewissen Strecken. Von Schwalbe weiß ich, dass da die Athleten auch darauf zurückgreifen. Von daher, ich glaube, da ist halt gerade unglaublich viel Bewegung, und ja, es ist ein interessanter Markt. Diesen Trend, den wir vor 2 Jahren angefangen haben zu sehen, oder 3 Jahren, hin zu diesen extrem breiten Reifen, ich kann mir vorstellen, dass wir da auch wieder so einen Ticken zurückfahren werden. Also, dass es, also 50 wird bleiben. Also, ich glaube, dass wir uns so auf 50 als Sweet Spot. Wenn man jetzt guckt, so amerikanische Rennszene, europäische Rennszene, ist das, glaube ich, so ein Ding, wo man sich gut darauf einigen kann, wo auch man als Radhersteller hin sollte, was man anbieten muss eigentlich, um competitive zu sein. Ob es jetzt dann noch viel breiter benötigt, ist dann die Frage. Und dann auch wieder das Ding, wir gehen bald, dieser Wechsel auf 32 Zoll, wird für einige Menschen sicherlich auch geschehen in Zukunft. Also ich glaube, da werden wir auch nicht drum herum kommen, da werden Brands hinpushen, die werden irgendwann 32 Zoll Räder rausbringen. Ich glaube, das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Ob das für alle da draußen mit jeder Körpergröße das Richtige ist, ist dann die andere Frage, aber das werden wir in den nächsten Jahren irgendwie rausfinden. Und ja, ist gerade irgendwie so ein, man dachte so, vor 3 Jahren ist eine spannende Zeit, vor 2 Jahren, aber jetzt passiert gerade schon wieder so ganz, ganz viel. Und dass so eine Marke wie Silka sicherlich jetzt auch nochmal in ein Segment reingeht mit Reifen, wo sie vorher nicht waren, finde ich spannend. Der Preispunkt ist natürlich auch sehr spannend, muss man sagen. Die sind schon verdammt teuer, die Reifen. Und ich bin dann wirklich auch gespannt, wie es uns im direkten Vergleich aussehen wird mit allen anderen großen Herstellern. Weil ich frage mich dann immer, gerade wenn es Hersteller sind, die gerade neue Reifen rausgebracht haben und die schon sehr lange in diesem Game sind, warum tun die das den Weg, so wie sie es machen? Und warum macht so ein Neuling wie Silka macht es jetzt so komplett anders? Also was ist der Grund dahinter? Also es kann nicht alles nur Vorteile haben. Also weißt du, ich meine, du kannst nicht einen Reifen rausbringen und da nur Vorteile. Ich würde sagen, es gibt den perfekten Reifen, gibt es wahrscheinlich noch gar nicht. Du musst ja irgendwo immer Abstriche machen. Das ist auf der Straße genauso. Wenn du einen Reifen haben willst, der auf dem Nürburgring funktioniert, mit dem kannst du aber dann nicht mehr im Regen nach Hause fahren, nachdem du einen Trackday gemacht hast. So, und wenn du einen Reifen hast, der so funktioniert im Alltag, der ein bisschen Grip hat und eine gute Performance, der wird bei einem Trackday nicht das sein, was du eigentlich brauchst. Deswegen ist dieses hundertprozentige gibt es da halt nicht. Und ja, ich bin mal gespannt, was in die nächsten Wochen, Monate da bringen, die wir an Testergebnissen. Das ist halt ein Feld, wo mega viel passiert. Und ich bin ja bei Schwalbe auch involviert in so Prototypen-Testen immer wieder und teste auch gerade wieder. Und ja, sind auf jeden Fall auch ein paar spannende Dinge irgendwo in der, nicht in der Pipeline, aber in der Diskussion, und ist ein ständiger Prozess. Und ja, ist halt einfach ein mega spannender Bereich. Und ja, mal gucken, was unabhängige Tests dann am Ende sagen, wie gut das Produkt auch dann ist.
Ja, eine Sache, die ich jetzt noch gehört hatte und die auch so ein bisschen, wenn man sich so die Reifenhistorie anschaut, ist, dass es wohl, also Reifen sind fast immer eine Auftragsfertigung. In den seltensten Fällen gehört dem Reifenhersteller dann auch das Werk selber. Und diese Supply Chain quasi hin von Latex zu Herstellung der Gewebe und allem, was dazugehört, ist halt wie auch im Rahmenbau ein super komplizierter Prozess. Und ich kann mir vorstellen, ne, man hat es irgendwie vor ein paar Jahren mit Pirelli in der World Tour gesehen, die super große Probleme hatten. Ne, man kennt dieses legendäre Zitat von Poggi, wie er sich über die Reifen beschwert. Es ist gar nicht so einfach, so einen Reifen mit dem ersten Versuch, glaube ich, gut hinzukriegen. Ne? Ich hatte auch mal eine Zeit lang so geklebte Baumwollreifen, von Specialized war das noch, und da hat sich die Lauffläche immer abgelöst. Aber das war irgendwas, was total normal war für den Hersteller. Und man hat es so hingenommen, weil es einfach fertigungsbedingt war. Und so, was ich damit sagen möchte, ist glaube ich, ein Extrem, dadurch, dass eben Gewicht, Rollwiderstand, Robustheit in so einem leichten Paket sehr, sehr stark optimiert und abgewägt werden muss, kann das halt auch durchaus sein, dass so ein Reifen über lange Zeit vielleicht auch noch so eine Überraschung bereithält. Und ne, man merkt halt einfach auch, glaube ich, so an den eigenen Reifen, das ist immer so ein Abwägen aus Performance, Haltbarkeit, Pannensicherheit und allem, was dazugehört, Gewicht eben auch. Und da eben den Sweet Spot hinzukriegen, wenn man jetzt kein eigenes Werk hat, wo man 100% Kontrolle drüber hat, was Silka, glaube ich, in dem Fall eben nicht hat, ist, glaube ich, schon sehr, sehr schwierig. Von daher, das wird super interessant und vielleicht dann auch eben noch interessanter, wenn da die ersten, sage ich mal so, Learnings aus der Breite hinzukommen und die dann nochmal optimieren können. Das wird auf jeden Fall spannend.
Ja, dann lassen wir kurz rübergehen zu dem neuen von Riesel, das RCR-G. Da gerne nochmal jemanden intern beauftragen, der sich Gedanken um Namen macht, bei von Riesel. Weil ich glaube, die Räder sind schon gut, aber die Namen, das ist halt, also, das ist so ein bisschen so wie
die Autonamen. Nee,
so wie Sony. Die
alle so.
Also Sony-Produktnamen sind ja auch so mit 909SW-C. Oder, also, weißt du, also so, also nichts, was du dir wirklich merkst. Ja. Also, ne? Ja. Nichts Einbringendes. Und so ist bei den Modellen auch. Welche Räder sehe, kann ich schon zuordnen, aber ich kann dir den Namen dazu nicht sagen. Egal. Auf jeden Fall, die haben jetzt ein Gravelrad rausgebracht auf der Basis des RCR-Straßenrades. und das eigentlich als Gravelrad gemacht. Und das ist vorhin schon sehr gut irgendwie gesagt. Das sieht aus wie so ein Crossrad, ne? Also das ist so, das sieht sehr spitz aus, oder? Also sehr, sehr agil. Also jetzt nicht, wie man vielleicht ein Gravelrad auch gerne hätte, was eine gewisse Laufruhe hat.
Genau, also ich finde, da ist halt, also dazu gehören ja immer super viele Komponenten, ne, sei es jetzt irgendwie sowas wie Lenkwinkel, Tretlager, Absenkung und so weiter. Und da fiel mir jetzt auch auf jeden Fall auf, hat, glaube ich, einen Lenkwinkel von 73 Grad, was schon echt sehr steil ist, muss man sagen, für ein Gravelrad. Heißt, man kann es noch mit Nachlauf und so weiter so ein bisschen korrigieren, dass sich das nicht ganz so nervös fährt. Ist aber super spannend, dass sie diesen Ansatz gewählt haben, ne? Also vielleicht sagen sie auch ganz klar, okay, das soll so eine hybride Plattform sein, die auch für die Crosser funktioniert. Also so viele Crossfahrer hat Decathlon jetzt nicht im Team, aber es gibt ja auf jeden Fall einige Hersteller, die so ein Do-it-all-Bike haben wollen für Gravel und Cross. Aber
das Crux war zum Beispiel lange, dann, das alte Crux.
Stimmt.
War ja das lange, ja. Ne? Das war eigentlich erst ein Crossrad, dann wurde es zum Gravelrad. Und jetzt würde ich sagen, das Neue ist schon wirklich 80% Gravel und wird aber sicherlich auch im Cross genutzt. So.
Ja. Genau. Aber es ist super interessant, auch gerade so die Reifenfreiheit bei dem Rahmen, jetzt auf 50 mm quasi nur in Anführungszeichen. Man ist aktuell irgendwie so gewöhnt, dass sich alle Hersteller so im aktuellen Produktzyklus so ein bisschen mit der Reifenbreite gegenseitig überbieten. Ne? Also irgendwie, wenn man jetzt sich anschaut, Specialized Giant, gerade beide mit neuen Rädern rausgekommen. Canyon hat was in der Pipeline und ja, viele andere Hersteller haben was in der Pipeline. Und da ist eigentlich 50 klingt dann relativ konservativ, so in dem Hinblick. Da redet man jetzt eigentlich so in der Breite meistens so von 53, 54. Ich glaube, beim Specialized sind es 55 mm an Reifenfreiheit. Und deswegen, also da war ich heute auf jeden Fall überrascht, das Rad kommt heute oder kam heute raus, dass es nur in Anführungszeichen 50 sind, weil der Trend ja gerade, ne, du hast es gerade kurz gesagt, es ist gerade eher so, dass man wirklich so für alle Szenarien gewappnet sein möchte, vielleicht normalisiert sich das so ein bisschen oder pendelt sich so ein bisschen ein und so ist das, dieses RCRG dann noch, sag ich mal, ein bisschen auf der für aktuelle Verhältnisse konservativen Seite.
Genau. Ja, ist ein spannendes Thema, so viel können wir zu dem Rad auch nicht sagen, aber sicherlich einer der größeren Hersteller und auch gerade in einem für viele attraktiven Preispoint, wo sie halt irgendwie bereit sind, Geld auszugeben, dass man es einfach mal erwähnen sollte und natürlich jetzt ein weiteres Modell, was da irgendwo mit reingespielt wird, aber wie du schon gesagt hast, da viele andere Hersteller haben auch was in der Pipeline und da wird auch, denke ich, am Anfang nächsten Jahres gerade noch viel passieren und kommen auf jeden Fall noch spannende Zeiten auf uns zu.
Genau, eine Sache noch dazu kurz, das wurde mir bei YouTube die Tage angezeigt. Rennrad News hat tatsächlich auch in Zusammenarbeit mit Schwalbe da einen echt umfangreichen Test, glaube ich, von 7 Rädern hochgeladen, irgendwie ein einstündiges Video. Fand ich ziemlich interessant, muss ich sagen. Die haben nämlich die Räder alle auf, ich glaube, Schwalbe G1 RX vorne und RS hinten in 45 mm gepackt und somit quasi dann zumindest diese variable Reifen aus dem Test rausgenommen und die Räder dann auf der Basis einmal verglichen. Ich finde, selbst wenn man jetzt die 7 Räder nicht so auf der Liste hatte von dem, was man sich eigentlich kaufen möchte, lernt man da zumindest einiges, was so Prioritäten angeht, worauf man achten kann, worauf man nur vielleicht Wert legen kann, weil das hat man jetzt auch bei Van Riesel schon gemerkt, die Bandbreite ist halt mittlerweile extrem groß. Ne? Also das, was man bei Straßenrädern sieht, es gibt jetzt so, der Trend geht zum Do-it-all-Bike hin, ne? So irgendwie sowas, ein Rad, was sowohl aerodynamisch als auch leicht ist, geht es beim Gravelbike aktuell dahin, dass man ein Renn-Gravelbike und ein Adventure-Gravelbike im Portfolio hat. Das, ich glaube, darauf, das machen gerade sehr, sehr viele Hersteller so. Das hat jetzt Van Riesel, wie gesagt, auch gemacht und das ist ein relativ spannender Trend. Ja, da muss man sich halt einfach bewusst werden, was möchte man am Ende für sich haben und was ist auch so der Use Case, den man haben möchte. Weil wie gesagt, so ein nervöses Rad, was jetzt super agil und leichtfüßig ist, ist auch nicht mal unbedingt selber was für einen.
Richtig, ja, genau. Und das eine Rad wird es halt nicht mehr geben, wie es auf der Straße jetzt halt einfach auch nicht mehr der Fall ist. Und muss man halt schon klarer wissen, was man möchte. Und da merkst du auch, dass die Brands halt viel klarer kommunizieren müssen, was sie da eigentlich anbieten und für welchen Typ vom Fahrer, Fahrerin das geeignet ist. Und ja, weil das wird in Zukunft sich noch weiter auseinander bewegen, bin ich mir ziemlich sicher. Weil die Demands jetzt, ja, also die Ansprüche, die ich an so ein Rad habe, sind andere als jetzt gar nicht mal. Ich glaube, wir beide hätten sogar noch die gleichen Ansprüche, aber das fällt dann relativ schnell auch wieder ab und die Leute irgendwie allzu zufriedenzustellen, wird wahrscheinlich auch immer schwieriger. Und gerade auch das Thema Gewicht mit Aerodynamik ist halt, ja, also das, ich glaube, das ist auch so eine Aufgabe, die schwer zu lösen ist irgendwie.
Ja, vor allem dann noch in der Kombi-Reifenfreiheit und so.
Ja, genau.
Sehr, sehr viele Punkte.
Und dann auch das Thema Bezahlbarkeit. Ne? Also ich habe jetzt heute gerade so ein Reel gesehen, wo er mit so einem Conago YRS, heißt das, ne, glaube ich, das teure, was Poggi fährt, irgendwie für 20.000 seitdem das Faktor Bugatti-Rad für 25.000 Euro. So, und da kriegst du halt von, keine Ahnung, kannst du halt bei Rose, kannst du den Gravel, ein Straßenrad, ein Stadtrad, wahrscheinlich noch ein E-Bike dazu holen, dann bist du sehr wahrscheinlich immer noch nicht bei den 20k und so ungefähr oder knapp dran. Und das ist halt so krass. Und das ist bei vielen anderen Marken ja auch der Fall. Und es ist einfach, diese Unterschiede sind brutal mittlerweile. Ja.
Und halt eben auch nicht immer gerechtfertigt.
Auf jeden Fall auch, ja. Genau. Okay, dann
Vielleicht noch kurz zu der Sache, wie wir das Traumrad bauen würden.
Ja, genau.
Also, keine Ahnung, hättest du vielleicht einen Punkt oder eine Sache, die mir auf jeden Fall aufgefallen ist. Ich komme von einem Rad, was wahrscheinlich auch, also bin lange Zeit ein Cervelo Aspero gefahren, die erste Generation, also echt ein sehr, sehr agiles, leichtfüßiges Rad, was auch damals wirklich sehr, sehr nah an einem richtigen Straßenrad dran war, was die Geometrie angeht, also echt noch ein relativ hohes Tretlager, eine super steiler Lenkwinkel und auch generell halt einfach sehr, sehr, ja, sehr agil und leichtfüßig. Und bin jetzt zu einem Rahmen von einem chinesischen Hersteller gewechselt, der auf dem Papier für mich damals zum Beispiel, und das ist jetzt auch so eine Art quasi Kaufempfehlung oder Anregung, zumindest drüber nachzudenken, der sah für mich auf den ersten Blick eher entspannter aus von der Geometrie. Ne? Also sehr viel Stack an der Stelle, was dann für mich aber dazu geführt hat, dass ich weitaus ausgewogener auf dem Rad sitze und nicht mehr mit so viel Gewicht auf dem Vorderrad. Was jetzt dazu geführt hat, dass ich eigentlich sehr viel kontrollierter Abfahrten fahren kann und nicht mehr diese Nervosität im Rad habe, die ich vorher bei dem sehr, sehr sportlichen Rad hatte. Also selbst für den Use Case, der jetzt bei mir auch wirklich relativ sportlich ist, ist es nicht immer das Rad, was auf der Größen- oder auf der Geometrietabelle das sportlichste Rad ist, mit der höchsten Überhöhung und den steilsten Winkeln, die am Ende gut funktionieren, sondern vielleicht auch das Rad, was euch in die Wohlfühlposition bringt, auf der ihr dann am selbstbewusstesten fahren könnt. Das ist so ein bisschen eine Erkenntnis, die ich hatte, weil ich mit dem Cervelo immer eigentlich die, sag ich mal in Anführungszeichen, Illusion hatte, wow, okay, das fährt sich super direkt und super zackig, was auch echt sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Aber es hat mir nicht so diese Confidence gegeben, auch wirklich so überall absolut reinzuhalten, weil es sich eben auch sehr, sehr nervös gefahren hat. Also beim Cross hat es mega Spaß gemacht, weil es extrem präzise war. Aber in Gravel-Rennen habe ich gemerkt, dass es dann irgendwann auch echt so ein bisschen zu nervös und zu leichtfüßig war. Also es ist auch echt immer so ein Abwiegen. Das ist vielleicht echt so eine Sache, die ich noch mitgeben würde. Es sind nicht immer die extremsten Dimensionen, die irgendwie Sinn machen für einen, sondern echt die, die euch persönlich am meisten Selbstvertrauen geben.
Ja. Genau, das hat viel auch mit der, wie sportlich bist du unterwegs, zu tun. Also jetzt, ich habe es jetzt auch wieder gemerkt bei der Deutschlandtour, das Shave FFX, was ich habe von Rose, das ist schon ein sehr sportliches Rad. Das gibt ja quasi auch nochmal eine Geo, die eher für, also wirklich in Anführungsstrichen normale Leute gedacht ist, ne? Also ein Ticken aufrechter, ein bisschen mehr Stack und so. Weniger Stack. Weniger Stack als längere Steuerrohr, ne? Ja.
Oder mehr Stack. Nee, mehr Stack ist höheres Steuerrohr.
Genau. Und das finde ich zum Beispiel eine geile Lösung, dass der Hersteller, also in dem Fall, ich denke, es ist ein Rosis macht, aber dass die halt quasi ein Modell gemacht haben, was beides sieht aus wie das Topmodell, aber es unterscheidet sich halt dann doch schon in einigen Punkten, was du hast das Gefühl hast, du fährst das Toprad, nicht das Gefühl, du fährst das Toprad, aber du hast halt einfach eine andere Geo, die dir vielleicht eher zuspricht und es ist nicht ein anderes Modell, was in der Regel fällt mit, das ist jetzt ein quasi Modell für Normalleute, die nicht so sportlich unterwegs sind, sondern du guckst eigentlich in dem gleichen Bereich. Das finde ich persönlich sehr aktiv, aber wer jetzt gucken würde, was eine Geo für ein Gravelrad angeht, den Punkt, den ich machen wollte, ist, dass, ja, da habe ich mich im Kreis gedreht, dass bei Deutschlandtour, ich meine, das ist so krass, du brauchst da eigentlich so ein Rad. Du brauchst so ein Rad, was irgendwie auch schnell ist. Also was reaktionsstark ist, was dich dazu zwingt, auch eine gewisse Posse zu gehen, weil das halt High Performance ist. Weißt du, ich meine? Das ist jetzt, das ist komplett anderer Use Case, als wenn du jetzt einfach nur dreimal die Woche auf einen Group Ride gehst. Das sind völlig andere Needs, die du zum Teil hast. Und so würde ich es beim Gravelrad halt aussehen, was du gerade meintest, weniger Gewicht auf dem Vorderrad und so. Zum Beispiel, ich habe immer das Problem, dass das Steuerrohr bei mir immer tendenziell so ein Ticken zu lang ist. Ja, und ich irgendwie immer Slam the Stam machen muss oder halt lange Vorbauten und so. Und das verändert natürlich auch so ein bisschen das Fahrverhalten. Aber ich habe halt eine wesentlich aggressivere Position auf dem Rad als jetzt vielleicht andere. Ja, und meine ist noch nicht aggressiv. Es gibt Leute, die gehen noch tiefer, noch länger. Und ich finde das ist so schwierig, das irgendwie in eins bringen zu sagen, das wäre mir eigentlich so das perfekte Rad. Aber wenn ich jetzt euch gerade sagen müsste, ich dürfte nur ein Rad haben, würde ich auch, glaube ich, das Backroad, was ich jetzt gerade habe, wäre für mich so das Perfect One-Bike-Solution. Also auch als Straßenrad, weil ich brauche jetzt, also das, damit könnte ich beides machen. Und ich habe zu ihnen auch mal gesagt, wenn sie was Neues machen, wäre schon geil, wenn sie das einfach so übernehmen und dann halt diese neuen Specs irgendwie ranhauen, die man halt so braucht bei so modernen Rädern, ja, oder bei Neuerscheinungen. Mhm. Aber wäre schon cool, wenn es so in die gleiche Richtung geht, weil das halt in meinen Augen ausgewogen ist. Aber wenn wir jetzt drüber reden, wir beide fangen jetzt an, unser eigenes Rad irgendwie zu bauen von null. Welche Reifenbreite würdest du sagen, bräuchtest du mindestens oder was wäre deine Anforderung da an das Rad?
Also ich muss auf jeden Fall sagen, ich würde 55 mm voraussetzen. Ich habe mich einfach mittlerweile so an diese...
Würde dir das reichen? Also wäre das, wo du sagen würdest, das ist Max, das ist okay?
Ja, voll. Weil dann, ne, es gibt ja diese ISO-Norm, die halt besagt, ich glaube irgendwie 4-6 mm links und rechts neben den Kettenstreben, die dann noch als Luft vorhanden sein müssen. Und dann, ne, so ein 2.1er Mountainbike-Reifen ist ja 54 mm breit. Und da muss ich jetzt sagen, für eine Gravel-Anwendung braucht es eigentlich keinen breiteren Reifen. Also ich meine, ich bin noch nie jetzt irgendwie so auf Island gefahren oder so, wo ja, viele zurückkommen und sagen...
Hilft dir halt ein Mountainbike, also hilft dir noch ein breiter Reifen auch nicht zwingend, da brauchst du eher da brauchst du vielleicht eher eine Federgabel zum Beispiel vorne oder musst gucken, dass du irgendwie mehr Flex über den Sattel bekommst, also auf anderen Punkten am Rad, weil also da kann der Reifen ja... Irgendwann bist du ja auch in so einem Punkt, wo Masse und dann auch Aerodynamik, also diese Rennen sind ja auch immer mittlerweile zu schnell. Okay, jetzt kommt auch wieder drauf an, wo du fährst. Wenn du mit so einem 60er Reifen durch die Gegend fährst, da schleppst du ja schon richtig an Gewicht halt auch mit und natürlich auch Material, was da im Wind rumsteht, ne?
Ja, das ist tatsächlich dann der einzige Nachteil noch von einem 55er Reifen oder jetzt von einem 54er Reifen, der jetzt zum Beispiel mein Thunderbird effektiv ist, dass man irgendwann halt merkt, so bei 30, 35 km/h, wenn man jetzt Solo fährt, dass der schon echt extrem im Wind steht. Aber man merkt einfach sonst so im Feld, wenn man mitrollt, wenn Aerodynamik jetzt so im Windschatten nicht so die große Rolle spielt, dass es einfach vom Rollwiderstand absolut ebenbürtig ist, sagen auch die Tests. Und merkt man auch einfach. Und ich finde dann der Zugewinn an Vertrauen in den Reifen und auch an Möglichkeiten und Reserve, die es einem gibt, würde ich auf jeden Fall sagen, 55 müsste es für mich schon haben. Einfach um die Option zu haben, eben genau diesen Reifen zu fahren. Man kann mit Sicherheit auch echt mit 45 oder mit 50 mm echt das allermeiste fahren. Aber jetzt gerade für so Rennen wie jetzt am Wochenende in Huferlies, da würde ich schon nicht unter 50 gehen wollen mittlerweile. Ist aber, wie gesagt, dann auch der Renn-Use-Case. Und ne, die Reserve zu haben, ist natürlich schön. Bedeutet aber eben auch immer wieder, ne, es gibt jetzt immer mehr Räder, die nur noch One-By sind. Es gibt immer mehr Räder, die dann, wo die Kettenstreben relativ lang werden, heißt, das würde dann, bedeutet dann auch wieder ein etwas trägeres Rad. Also man erkauft sich diese Reifenfreiheit dann auch immer auf die ein oder andere Art und Weise. Heißt, da sollte man es dann auch nicht total übertreiben. Aber genau, das wäre für mich dann eigentlich so ein Sweet Spot, wo ich sagen würde, das wäre cool, das zu haben, und das ist auch dann zukunftssicher. Für noch ein paar Jahre.
Würdest du dabei dann auch gerne auf, wo du eben gerade auch Geo angesprochen hast, auf eine optimale Geo verzichten, auch auf Gewicht verzichten, also auf, da würdest du quasi mehr Gewicht mit dir rumtragen, und Aero wäre auch nicht perfekt, nur um diese wirklich 55 mm zu gewährleisten? Also wäre dir das wichtiger?
Ja. Also ich würde sagen, gerade bei Gravel gibt es für mich kein Faktor, der so ausschlaggebend ist wie die Reifen, die du fahren kannst. Und jetzt gerade so in meinem Use Case, also mir fehlen die Daten dazu, aber ich würde jetzt mal behaupten, selbst ein 45er Reifen mit Stollen am Rand, der halt im Weg oder im Wind steht, hat am Ende mehr Einfluss auf die Aerodynamik als das bisschen Rahmen, was dann am Ende den Wind sieht, gerade weil die Turbulenzen, die so ein Reifen dann erzeugt, bis die hinten am Rahmen ankommen mit dem Luftstrom, das hat am Ende, glaube ich, auf das System des Rades insgesamt gar nicht so den großen Einfluss. Man sieht es ja auch, oder man sieht es auch an den Laufrädern, die rauskommen, die müssen extrem tief sein, damit die Luft, die so stark verwirbelt wird durch die breiten Reifen, überhaupt nochmal die Felge sehen, so in Anführungszeichen, oder eben extrem breit sein. Heißt, da wird eigentlich schon so viel durch die Reifen kaputt gemacht, dass für mich da Aerodynamik oder eine aerodynamische Rahmenform jetzt gar nicht mehr so den großen Unterschied macht. Ne? Zumindest so in meiner Bewertung, wie ich das. Also ich glaube, es gibt dazu einfach noch keine richtigen Tests, die zumindest öffentlich verfügbar sind. Aber ich bin jetzt zum Beispiel von 32 mm breiten Felgen auf über 40 mm breite Felgen gewechselt, also was die Außenbreite angeht. Und um ehrlich zu sein, ich könnte jetzt keinen Unterschied feststellen, was die Performance angeht. Weil man merkt einfach, der Reifen steht so sehr im Wind und der Wind.
Da merke ich nur, das merke ich. Also.
Ja.
Ob ich jetzt eine 303 SW fahre von SIP oder eine 303 Explorer SW, das merke ich. 100%.
Okay.
Also das sehe ich, da reicht bei mir auch Grundlagentrainingslager. Grundlagentraining, um da das in Geschwindigkeit sehen zu können. Und aber ich glaube, wir sind eben noch in anderen Bereichen dann auch unterwegs, auch im Rennen noch in anderen Bereichen, aber das 100% merke ich, dass da geht es in die eine oder die andere Richtung, definitiv. Ich bin da auch bei dir, ich glaube auch, dass, wenn ich jetzt irgendwie auch mich da entscheiden müsste, würde ich mich wahrscheinlich auch eher für, also ich wäre, glaube ich, okay, sagen wir so, wenn ich nur europäische Radrennen fahren würde, würde ich sagen, 50 mm reicht mir. Und macht mir dafür eine gute Geo, versucht das Gewicht einigermaßen im Griff zu halten und achtet auf die Aero. Weil ich diese 55, bin ich der Meinung, braucht's in Europa eigentlich nicht, wenn wir an dem Punkt sind, dass alle 50er Gravel-Reifen oder Mountainbike-Reifen, wie sie denn auch immer heißen, so performen, wie sie performen sollten. Zum Beispiel bei Tracker brauchst du eigentlich nicht mehr als 50, wirklich. Also 55 ist nice to have, aber da, also eigentlich musst du da nicht wirklich hingehen. Ich glaube nicht, dass du damit wesentlich schneller bist. Jetzt auf einem Performance-Level, ja, über so eine lange Distanz, glaube ich, da sind auch viele andere Faktoren einfach auch relevant, wie halt dann eben rotierende Masse, also Gewicht, Aerodynamik. Wenn du schon sagst, der Reifen, der im Wind steht und das Gesamtding dann halt, natürlich ist der Mensch, der drauf sitzt, immer noch der größte Fehler am Ende, ne? Also da kannst du am meisten noch wettmachen. Aber wenn man jetzt überall hinschaut, würde ich sagen, 50er müsste da eigentlich reichen. Aber zum Beispiel für Armbauen würde ich auch sagen, ja, du brauchst so 55 Reifenfreiheit, nicht um den 55er zu fahren, aber um überhaupt noch fahren zu können, wenn Matsch ist, um dann halt mit einem 45er zu fahren oder einem 48er, der da halt dann noch durch den Rahmen und durch die Gabel durchgeht, wenn du halt Matsch im Reifen hast, und das wäre für mich dann nicht eher der Grund, aber wenn ich so einen Rahmen für Europa bauen würde, würde ich, glaube ich, fast sagen, 50 würde mir persönlich reichen. das ist jetzt kein Hint dahin, was irgendwie irgendwelche Hersteller machen. Das ist einfach nur so, wo ich sagen würde, ey, das wäre jetzt für mich eigentlich so erstmal okay. Ja. Weil ich natürlich aber auch einen anderen Use Case habe, ne? Weil ich fände jetzt, schon Aerodynamik dann immer noch relevant. Auch dein Punkt ist richtig, die Laufräder einen krassen Einfluss haben und da vorne so viel verwirbelt wird. Aber am Ende geht es ja irgendwie um High Performance und da musst du halt in jedes Detail irgendwo bei mir reingehen. Und da ist natürlich so, ey, wenn der Kompromiss dann ist, okay, wir müssen 50, können wir nur gewährleisten mit der Aerodynamik und der Geo, da würde ich das wahrscheinlich in Kauf nehmen und sagen, okay, das reicht für mich. Weil wenn 50 freigegeben ist, kriegst du in der Regel immer noch 55 rein. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist halt dann nur nicht mehr ISO. Das ist halt knapp.
Konform.
Genau, es ist, halt, ist halt knapp, aber du kriegst dann immer noch eine Reifenbreite mehr rein, als man eigentlich denkt. Ja, okay, aber jetzt haben wir uns lange damit beschäftigt. Geometrie, wie würdest du es bauen? Du hast es vorhin erwähnt, 73er Lenkwinkel und so. Wäre dir zu steil? Also du hättest gerne wahrscheinlich einen 72,5er oder 72er oder wohin würdest du gehen wollen?
Ja, also ohne das jetzt so gradgenau festmachen zu können, habe ich einfach gemerkt, dass es darauf nicht nur ankommt. Also es ist halt immer so eine Zahl, die man relativ einfach vergleichen kann. Aber ich habe auch einfach gemerkt, dass dazu einfach viel mehr gehört. Ne? Also man merkt ja schon, wenn man Vorbau verändert, ne? Also wenn man Vorbau wechselt, länger oder kürzer, das nimmt ja auch schon extrem Einfluss aufs Handling. Dann auch Lenkerbreite. Ich fahre jetzt selber ein 36er Cockpit, auch mit 125 mm Vorbau. Das macht schon fast mehr Unterschied am Ende des Tages als der Lenkwinkel, finde ich, habe ich jetzt so für mich gemerkt. Ne? Also es ist ein viel, viel größerer Einfluss am Ende des Tages. Heißt, wenn du einen Rahmen kaufst, den du im Zweifel nicht so stark verändern kannst, wie jetzt irgendwie Cockpit und Vorbau, dann bringt dir das nichts, irgendwie darauf zu achten, welchen Lenkwinkel du jetzt gerade dir ausgesucht hast, wenn du es am Ende des Tages wieder durch einen Vorbau oder durch eine Lenkerbreite wieder quasi zunichte machst, ne? Die Agilität sozusagen. Was ich für mich so ein bisschen gemerkt habe. Ja, gut, aber du
natürlich schon wir können eigentlich jetzt auch nicht zu den Details gehen, weil sonst reden wir hier morgen früh noch. Aber ist natürlich schon, wenn du ein zu steiles Steuerrohr hast, da kannst du ja auch machen, was du willst. Du kriegst diese Snappiness und diese gewisse Nervosität, die das Rad dann einfach mit sich bringt, die wirst du nicht rauskriegen. Also da kannst du ja, also genau. das ist ja einfach gegeben. Und genauso die andere Richtung, wenn es halt sehr slacky ist und sehr, sehr flach quasi der Lenkwinkel, also da wirst du auch nicht mehr viel wirklich tun können, um das Ding irgendwie agiler zu machen. Also du machst natürlich schon, am besten baust du natürlich irgendwie neutrales Rad. Ich kann mich jetzt auch auf keine Gradzahl festlegen, aber es ist auch Radstand ist dann auch nochmal wichtig. Ne? Also ich meine, wo sitzt du irgendwie auf dem Rad? Also welche Position gibt dir quasi der Rahmen an sich ja auch vor, wo du ungefähr sitzt in dem ganzen Konstrukt, wie stabil so ein Rad sein kann. Aber ich fand es einfach interessant, du meinst, mit 73 Grad das findest du halt zu spitz quasi. Weil wenn man sich so Technik-Podcasts anhört, die gehen ja schon sehr ins Detail und die sagen dann ja wirklich auch so auf ein halbes Grad müsste man das so und so noch machen, damit das so und so fährt. Und die bewerten ja Räder eigentlich anhand von solchen Daten, ohne es getestet zu haben. Das sind wirklich solche Dinge schon interessant. Und ich glaube, Leute beschäftigen sich wahrscheinlich auch gar nicht so viel damit, würde ich sagen. Also wenn jemand losgeht, sich ein Rad kauft oder du guckst ja eher so, sieht das Rad schön aus? Oder gefällt mir die Marke, was es symbolisiert?
Ja.
Und dann fährst du es mal und es fährt sich okay. Aber wie viele gehen wirklich so in die Tiefe und sagen, okay, der und der Winkel ist jetzt für mich wirklich relevant? Ne? Also ich meine, für uns ist Stack and Reach, also wenn ich nach dem Rad gucke, Rahmenhöhe und sowas und wenn ich so Räder vergleiche, ist das für mich so die relevanteste Größe, um ehrlich zu sein? So, da kann ich schon irgendwie auch so Dinge für mich erkennen.
Was ich auf jeden Fall für mich jetzt so gesehen habe und so ein Trend, der für mich zum Glück wieder so ein bisschen abnimmt, ist dieser Trend, sich bei der Geometrie an Mountainbikes zu orientieren. Also halt so einen super langen Reach und dafür einen super kurzen Vorbau anzubieten. Ich meine, das hat Canyon so ein bisschen mit dem aktuellen Grail versucht. Ne? Also das Grail, was aktuell offiziell noch draußen ist. Und das funktioniert für mich nicht, weil es am Ende ist es halt immer noch ein Rennrad. Ne? Es ist schon eine viel, viel sportlichere Sitzposition. Du sitzt viel, viel gestreckter als auf einem Mountainbike und der Use Case ist einfach ein ganz anderer. Dementsprechend schaue ich schon, dass es im Kern von der Geometrie her vergleichbar ist mit einem Rennrad, aber die Winkel, also von Stack and Reach vergleichbar ist, aber so die Winkel können schon unterschiedlich sein. Oder auch sowas wie Tretlagerabsenkung, dass du einfach ein bisschen tiefer im Rad sitzt, dadurch ein bisschen mehr Laufruhe hast und Stabilität bei hoher Geschwindigkeit. Ne? Darauf kann man schon achten. Aber halt eben so Sachen ne, wie, da gibt es auch zum Beispiel ein schönes Tool, geometrygeeks.bike, wo man so ein bisschen Geometrie vergleichen kann. Da im Zweifel dann mehr Wert drauf legen als einfach nur Optik und reine Winkelzahlen. Zum Beispiel der Umfang eines Reifens, also es macht einen Riesenunterschied, ob ich jetzt einen 40er oder einen 50er Reifen fahre, weil da kommt einfach nochmal ein Zentimeter an Reifenumfang drauf und das verändert halt diesen tatsächlichen Lenkwinkel, verändert das dann halt nochmal, wo der Reifen auf den Boden kommt im Verhältnis zu, wie ist der Winkel des Steuerrohrs und das macht dann am Ende mehr Unterschied als dann die nackte Zahl auf der Geometrietabelle. Von daher, ja, ist sehr, sehr, sehr theoretisch alles. Ja.
Wäre dir ein Storage wichtig? Storage Solutions in so einem Rad?
Ja, fände ich schon cool, aber wäre jetzt für mich, glaube ich, nicht ausschlaggebend, muss ich sagen. Also bin auch sehr fein damit, einfach so. Ich habe mich jetzt zum Beispiel sehr an eine Top-Tube-Bag gewöhnt, einfach so, um Gels reinzustopfen. Genau, ne? Sieht auch irgendwie ganz cool aus, weil es gibt so ein bisschen einen halb integrierten Look, was das Cockpit angeht. Aber so eine In-Frame-Storage, weiß ich jetzt nicht, ob ich das unbedingt brauche. Das frisst auch tatsächlich, glaube ich, relativ viel Gewicht oder ist sehr, sehr, kostet sehr, sehr viel Gewicht, weil man einfach das Layup da drumherum so sehr stark optimieren muss.
Ja, genau. Ja, ich wäre auch, also ich fand es auch immer cool, wenn ich es hatte. Ich habe es jetzt nicht, vermisse es auch nicht. Man muss halt andere Lösungen finden und da sind die Hersteller nicht immer ganz, lassen sich immer sehr viele Dinge einfallen. Und ich finde auch so eine Top-Tube-Bag, es macht das Rad halt tendenziell eher erstmal schneller. Und ich glaube auch, dass da so ein bisschen der Trend hingeht, dass wir das sehen werden, dass es so mehr integriert wird, dann auch in die Cockpits, die man hat. Dass da irgendwie dann das einfach als Verlängerung gilt nochmal. Und ich finde es auch erstmal ganz gute Lösung. Genau, was gibt es sonst noch für Specs? Ich finde Reifenfreiheit, Aerodynamik, Komfort hatten wir jetzt irgendwie auch schon, Geometrie auch. Storage Solutions. Ich meine, ich brauche jetzt ehrlich gesagt kein Rad mehr, was in meinen Augen, was ist ein Performance-Rad ist mit irgendwie unglaublich vielen Anschraubpunkten. Also ich werde nie vorhaben. Also ich glaube, dieses Thema, mehr Trinkflaschen als zwei ans Rad zu bekommen, ist ein Thema. Und das siehst du ja auch bei vielen, die haben viel mehr Anschraubpunkte, dass du drei oder vier Flaschen sogar ranbekommst. Das finde ich wichtig. Das werden wir, glaube ich, in Zukunft noch mehr sehen. Aber sonst, also ich brauche jetzt nicht irgendwo noch an der Gabel hinten irgendwelche Anschraubpunkte, die da, um da irgendwie noch was anzubringen. Also, zumindest nicht bei einem Performance-Rad, ne? Also jetzt, was mein Use Case ist.
Eine Aeropress. So eine Aeropress-Halterung. Oder Flachmann an der Gabel, den man vorne festmachen kann.
Hast du noch irgendwelche Punkte, die dir für so ein Rad wichtig wären? Gewicht ist halt ist immer wieder ein Thema. Um ehrlich zu sein, glaube ich, dass es für die meisten das irrelevanteste von allen Themen ist. Also selbst wenn das Rad, ob das Rad jetzt 7,5 wiegt oder 8,5, ist für einen Großteil der Leute draußen ist so ein bisschen egal. So, wenn dafür alle anderen Dinge passen. Für mich ist es nicht egal. Also bei mir ist so ein Kilo, den ich mir sonst runterhungern müsste, das ist hat eine Relevanz. So. Aber ich würde sagen, für den Großteil ist das da jetzt auch manchmal egal, ob der Rahmen jetzt 750, 850 Gramm wiegt. Weißt du, ich meine, also es ist so, ich glaube, da hängt man sich manchmal ein bisschen sehr auf.
Ich denke mir das auch häufig, so vor Rennen kippe ich auch echt immer noch so einen extra Schluck Dichtmilch in den Reifen, weil ich mir denke, okay, wenn irgendwas schief läuft und ne, da ist irgendwas ganz Hartnäckiges und ne, das braucht vielleicht ein paar Umdrehungen mehr, damit sich der Reifen oder ein Loch dichtet, oder du musst vielleicht zweimal pluggen oder wie auch immer. Und da kippt man, ne, jetzt sag ich mal als Age-Group-Fahrer, kippt man dann halt wahrscheinlich nochmal 50, 60 Milliliter pro Reifen nochmal extra drauf und dann hast du halt einfach mal eben 100 Gramm nochmal, die du extra spazieren fährst. Ne? Und deswegen, da würde ich jetzt auch sagen, das ist bei meiner Prioritätenliste auch relativ weit unten. Ich würde auch behaupten, halt sowas wie, ich glaube auch, so mehr Reifenfreiheit kann dir am Ende des Tages vielleicht sogar ein bisschen Gewicht sparen, wenn du sagst, du kannst dadurch zum Beispiel auf sowas wie Federung verzichten. Das wäre jetzt so ein Punkt, wo ich sagen würde, okay, da wäre Gewicht dann schon zu viel.
Du meinst, wenn du jetzt wirklich Federgabeln und jetzt nicht Flex am Rahmen.
Genau, okay. Ja, genau. Also halt, ja, Federgabeln sehe ich eh nicht so wirklich, muss ich ehrlich sagen. Aber das wäre dann ein Punkt, wo ich sagen würde, okay, das wäre jetzt gewichtsmäßig, wäre das für mich jetzt auch irgendwie ein K.O.-Kriterium, wenn das dann so Richtung, ja, wahrscheinlich irgendwie 9 Kilo dann überschreitet oder, sag ich mal, 8,5 Kilo wahrscheinlich schon überschreitet, würde ich dann auch sagen, boah, wird schon viel.
Man ist erstaunt, ich weiß nicht, wiegst du ein Rad manchmal? Also ich mache das ja öfters mal, um irgendwie Setups zu testen.
Ich kann es gleich mal machen, aber ich weiß es jetzt aktuell
nicht. Man ist auch erstaunt, wie viele aktuelle Räder, die auf dem Markt sind, die auch neu rausgekommen sind, wie schwer die eigentlich dann doch immer noch sind gegenüber dem Claimed Weight. Ja. Also da sind dann irgendwie auch noch Welten dazwischen, wo man muss immer darauf achten, ob die Räder, wie sie angegeben werden, mit Pedalen zum Beispiel gewogen werden, ohne Pedalen, welche Cockpit-Größe da verschraubt ist. Das macht auch nochmal einen nicht kleinen Unterschied. Und ja, weil ich weiß von einigen Rädern, dass die echt schwer sind dafür, dass die gerade erst rausgekommen sind. Und deswegen, ich glaube, Leute sehen dann immer Zahlen und sind dann irgendwie so schockiert. Aber ich weiß nicht, wie viele Leute wirklich ihr eigenes Rad wiegen, auch vor mit dem 1 Kilo Unterschied. Natürlich ist das ein großer Unterschied, ob man jetzt ein 7,5 Kilo Rad hat oder 8,5 Kilo Rad. Das ist mir schon bewusst. Aber es sind mehr Räder da draußen unterwegs zwischen 8 und 9 Kilo als unter 8 Kilo. Und selbst die Claim, dass sie unter 8 sind, da möchte ich jetzt mal zum Großteil auch bezweifeln, dass die wirklich unter 8 sind, in dem Setup, wie du es dann auch fährst, ja, mit Flaschenhalter dran, Pedalen, genau. Lenkerband und all solchen Dingen. Ja. Von daher, ich glaube, in diesem Spektrum, 8 bis 9 ist, glaube ich, eine realistische Größe für alle modernen Gravel-Räder gerade. Und viel weiter drunter, ich glaube, da kommst du nur mit sehr viel Geld hin. Das sind dann Laufräder, wo du, ich weiß nicht, wie viele Laufräder es da draußen jetzt gibt, die wirklich robust sind, aerodynamisch, also auch tief sind und um die 1200 Gramm wiegen, wahrscheinlich noch nicht so viele. Und in der Regel müssten die ja auch teuer sein, weil das ist sehr viel Technologie, die da drin steckt. Und auch Cockpits, da kann man immer noch ein bisschen sparen, aber das erkaufst du dir auch ganz oft. Also deswegen, ich glaube, zwischen 8 und 9 ist man echt solide unterwegs heutzutage. Gerade mit den breiteren Reifen.
Ja, ich denke mir dann auch im Zweifel, wenn man seine Rahmen selber kauft, lieber vielleicht noch eine Lage Carbon extra als eine zu wenig. weil dann fahre ich schon nochmal anders durch eine Pfütze durch, die jetzt noch ein bisschen Matsch durch meinen Rahmen durchzieht, als jetzt, wenn da wirklich nur absolut papierdünne Kettenstreben wären. Von daher, das fühlt sich ja noch manchmal einfach besser an.
Ich bin jedes Jahr nach Anbauen froh, dass ich für das, was ich hier mache, bezahlt werde. Und ich die Rahmen nicht selber kaufen muss. Weil andersrum wäre scheiße. Ja. Das würde wehtun. Das kann man sich auch nur als Gutverdienender leisten, dann den Sport. Ja. In dem Sinne.
Ich habe eine Sache noch. Ich habe gerade noch mal recherchiert. Ihr müsst keine VPNs anschmeißen, keine illegalen Streams bemühen. Die europäische Meisterschaft läuft ab 14.20 Uhr auf Discovery.
Ach so, dann steht sogar auf der Seite von der Europameisterschaft falsch. Man steht ab 15 Uhr.
Ich habe es gerade nämlich bei Discovery, bin ich einmal ganz, ganz tief eingetaucht in das, was kommt. Und genau, da steht für den 30. August der Stream für 14.20 Uhr vorgemerkt.
Nice.
Also,
schaltet rein.
Kann man da einschalten.
Daumen drücken.
Und
für Simon.
Dass ich nur einmal überrundet werde, hoffentlich.
Ja, ich hoffe, du bist gar nicht überrundet. Bitte. Ja, so ein bisschen.
Schauen wir mal.
Ein bisschen Ehrgeiz.
Ansonsten gebe ich dir wie bei der deutschen Meisterschaft wieder Zwischenzeiten zum hoffentlich nicht führenden durch, aber dann zu. Oder kann dir irgendwelche
Tipps geben.
Dienlichen Tipps geben.
Irgendwelche, genau. Okay, top.
Ja.
Dann erstmal viel Spaß auf der Hochzeit und dann sehen wir uns am Sonntag in Huferlies. Und für alle anderen da draußen schön weiter Kilometer sammeln in unserer Strava-Gruppe. Ne? Gibt ja immer noch ein paar Sätze Reifen zu gewinnen. Läuft dann auch eine Weile. Und genau. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
Checkt die Komoot-Collection aus.
Richtig.
Lasst vielleicht ein paar Euro für die Eifel da und dann hören wir uns in zwei Wochen.
Genau, bis dann.
Danke fürs Zuschauen.
Ciao.